Sneakpot ist im alten Japan. Und bevor wir zurück in den Kampf gehen, besprechen wir für euch den Film 47 Ronin für die Sneakpot-Folge 320. Mit mir hier der Drache, Robert Krüger.
Klingt ja so?
Das klingt wie eine Katze.
Warte, mir eine Katze, ne? Naja, hallo.
Und die Ehefrau des Samurais, Claudia Nördinger.
Hallo. Ja, und jetzt muss ich mir noch
was sagen. Nee, du kannst auch irgendwas sagen.
Tja, Stefan ist natürlich auch noch da.
Hallo. Ronin, worum ging's?
Mich hat total aus dem Konzept gebracht, dass ich nicht der Drache
Der Drache, Claudia? Mich, Nerdinger.
Mich hat es aus dem Konzept gebracht.
Jetzt zweimal.
Ja, das ist schwierig.
Mich hat aus dem Konzept gebracht, dass ich von der Stimme her nicht so wie Smoke antworten konnte.
Das kann nicht jeder.
Nee, dazu
das kann
nicht
jeder.
Glaube ich, um ein paar digitale Konsolen.
Richtig. 47 Ronin ist der aktuelle Keanu Reeves-Film, also mit Keanu Reeves, wobei er ein sehr zurückgenommener Hauptdarsteller ist, muss man sagen. Fast schon. Eher wie ein Nebendarsteller ist der da eingeführt in diesem Film. Der Film hat eine relativ komplizierte Entstehungsgeschichte, also es hat ziemlich lange gedauert und wurde viel umgeschrieben und so weiter. Und das, was jetzt bei rauskommt, ist eben die Frage, ob das das alles rechtfertigt. Er war wohl auch ziemlich teuer.
Das ist ja immer gut, wenn man so einen Film 30 Mal umschreibt.
Ja, er ist von einem Regisseur, dessen erster Spielfilm das ist. Und gut, es geht um eine alte Geschichte, die ja auch schon mehrfach verfilmt ist im Prinzip in den den Grundhandlungselementen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Eine Gruppe von 47 Samurai verlieren durch eine etwas kompliziertere Machtintrige ihren Herrn.
Die hatten alle denselben.
Ja, okay. Also die waren quasi die Samurai, die zu einem bestimmten Herrn gehören, und also der Obersamurai quasi. Und sie sind dadurch, wenn sie herrenlos sind, sind sie keine Samurai mehr, sondern Ronin. Dürfen eben auch gehören nicht mehr dem Samurai-Code im Prinzip an. Also das alles ist dann nicht mehr, sie sind nicht mehr in dieser also wenn ihnen dieses Recht abgenommen wird, sich Samurai zu nennen, dann verlieren sie eben alle möglichen ehrenhaften Rechte auch.
Aber auch Pflichten.
Ja, auch Pflichten, aber das wird in diesem Film anscheinend nicht so gesehen. Alles, alles was mit dem Samurai-Code zu tun hat, ist gut. Okay. Egal, wie scheiße das für dich von außen vielleicht aussieht. Ja, und jetzt ist eben, also dann ist auch, erstmal können sie da nicht sehr viel machen, aber letztendlich entschließen sich dann doch dazu, eben zumindest die Ehre ihres Herrn wiederherzustellen, weil es eben diese Intrige da gab, die zu seinem Tod geführt hat. Sie machen sich quasi auf in den Kampf gegen eine absolut riesige Übermacht von feindlichen Samurai. Und es ist ihnen eigentlich klar, dass sie das nicht überleben können. Und das Problem ist, selbst wenn sie es überleben, das Positivste, was dabei für sie herauskommen kann, ist, dass ihnen erlaubt wird, sich nach Samurai-Art umzubringen. Das wird schon ganz am Anfang gesagt, okay, da sie ja immer noch in dieser Ordnung, dieses Codes denken, wird ihnen auf keinen Fall also erlaubt oder wird es irgendwie sanktioniert am Schluss, also wird irgendwie dann gesagt, das ist in Ordnung, dass ihr da hingegangen seid und die Leute umgebracht habt, die für den Tod eures Herrn zuständig waren, sondern im positivsten Fall wird im Nachhinein gesagt, ihr seid jetzt wieder Samurai und dürft euch, wie das für einen Samurai ehrenhafterweise so ist, dürft euch den Bauch aufschlitzen. Also das ist quasi von Anfang an die positive Projektion für den Ausgang dieser ganzen Geschichte.
Großartig.
Wo man sich schon mal gedacht hat, Samurai sein ist echt scheiße. So, ja. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich aus diesem Film mitnehme. Die Rolle von Keanu Reeves, die in der klassischen Geschichte so nicht vorkommt, ist die eines Mischlings, der irgendwie so am Rande dieses Samurai Stamms oder wie immer das, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also er
ich glaub, der offizielle Begriff ist.
Er gehört so am Rande mit zu dieser Gemeinschaft und wächst da eben auf. Er ist als Junge von denen aufgenommen worden und wird aber da eben behandelt wie eben, er wird auch immer The Half-Breed genannt. Also er ist eben ein Ausgestoßener, weil er kein rein Rassiger ist. Und Und was natürlich in dieser Konstruktion, in Hollywood-Version dieses Films schon klar ist, ist, dass er als der Half-Breed letztendlich dann aber doch der Antreiber oder eine ganz wichtige Person eben für diese
positiver Wehrhaftigkeit. Positiver Rassismus. Sind.
Genau. Also super. Es ist die alte Geschichte von letztendlich, wenn der Weiße dann unter dem Stamm irgendwie plötzlich das Ding in die Hand nimmt, dann wird alles auf einmal der regelt das. Also super. Also ein bisschen so ist es schon.
Schon gruselig, oder?
Auf jeden Fall. Also ein bisschen so ist es schon. Allerdings muss man sagen, dass es nicht so rassistisch ist, wie sowas dann häufig rüberkommt, liegt meiner Meinung nach daran, dass Keanu Reeves so wenig schauspielert. Weil er wirklich so hölzern in der Gegend rumsteht und so wenig, also er ist eben nicht so wie Tom Cruise in so einer Situation ist, dass er große Reden schwingt und viel Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt, sondern Keanu Reeves ist so zurückgenommen und so starr im Prinzip, dass dieser Eindruck gar nicht so aufkommt, dass du denkst so, ah, endlich der weiße Macher, der hier alles regelt. Nein, sondern er ist eben so, er ist schon, also in der relativ langen Zeit, wo er im Prinzip so ein Sklave für diese Gruppe von Menschen ist, ist er so zurückgenommen und wehrt sich überhaupt nicht. Oder du merkst da nicht diese versteckte Wut oder sowas. Ja. Sondern in gewisser Weise, und das muss ich sagen, ist vielleicht der Vorzug des Filmes und vielleicht auch der Vorzug des sehr reduzierten Schauspielerns, was Keanu Reeves da macht, ist, man merkt eben, er akzeptiert diesen Code. Er akzeptiert auch, dass er innerhalb dieses Codes keine Person ist im Prinzip. Das ist schon was von ihm respektiert wird. Und erst später im Film ist es dann so, dass er dann sagt, nee, aber komm, wir können uns doch jetzt hier nicht ergeben und wir müssen jetzt was tun und so. Und dann kommt eben so ein bisschen doch finde ich auch leicht rassistische Wende, dass eben der von außen letztendlich der Macher dann wird. Mhm. Aber ich finde schon, dass es ein bisschen relativiert wird durch die Art, wie er letztendlich sich dem Code doch unterordnet und sich nicht sofort zum Helden macht und so.
Weißt du, wer diese Rolle im Original hat?
Diese Rolle gibt's nicht im Original. Also
aber irgendjemand muss doch dann anfangen so, ja, okay.
Nee, aber da entsteht es eben aus der Gruppe der entmachteten Samurai heraus, so, okay. Dass irgendwie dann doch sie sagen, okay, wir müssen, wir kommen wieder zusammen und wir kämpfen doch. Und in dem Fall ist eben so, dass es auch einen, einen etwas übergeordneten Ronin gibt, der eben auch das Gefühl hat, wir können das nicht akzeptieren und wir müssen die Ehre unseres Herrn retten und so. Und der dann zusammen mit Keanu Reeves eigentlich dann, die werden dann so die Triebfeder. Also deswegen ist es auch nicht ganz so, dass nur Keanu Reeves das Ding in die Hand nimmt, aber er ist schon sehr wichtig für den Erfolg dann, relativen Erfolg von manchen Dingen, die dann hinterher passieren.
Okay.
Also ohne ihn wäre es nicht gegangen.
Okay. Wie fandst du das Ganze?
Ein bisschen schwierig. Also ich meine, es ist auf keinen... Du
hast in OV geschaut?
Ja.
Das heißt, er redet Englisch, alle reden Japanisch?
Alle sprechen Englisch. Allerdings sprechen alle außer Keanu Reeves mit so einem japanischen Akzent Englisch. Mhm. Wo du dann manchmal denkst so, ey, was soll das hier? Das ist total unsinnig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dadurch wird schon klar gemacht, dass er auch linguistisch ein Außenseiter ist. Also er ist eben, dadurch wird rein sprachlich vermittelt, dass er nicht dazugehört im Prinzip. Und dass egal, wie sehr er versucht, diesen Code zu lernen und eben sich ihm entsprechend zu verhalten, dass er letztendlich doch ein Außenseiter ist. Das wird dadurch schon irgendwie klar. Okay. Ich hab gelesen, dass da wirklich alle anderen Schauspieler, auch die Statisten und so, eben Japaner sind, nicht irgendwie japanisch aussehende Amerikaner oder Amerikaner japanischer Herkunft oder so, dass angeblich die Szenen zuerst auf Japanisch gespielt wurden und dann quasi ins Reine auf Englisch. Also ich bin nicht sicher, dass das wahr ist, aber es ist schon lustig. Also es ist schon ganz deutlich, dass keinerlei japanischstämmige Amerikaner eingesetzt werden. Auch alle Hauptrollen sind ganz eindeutig von japanischen Darstellern, die auch unterschiedlich überzeugend Englisch für die Kamera sprechen. Und ja, also das heißt, Keanu Reeves ist schon ganz eindeutig, ist ein Außenseiter in diesem Darstellerfeld. Also ich weiß nicht, wie ich den Film so insgesamt fand. Er hat eine ganz schön negative Presse eigentlich. Also
ist auch in den USA brutal gefloppt.
Es gibt nicht viele Leute anscheinend, die ihn gut finden. Ich glaube, ich finde ihn nicht so schlecht wie manche andere, weil ich so das Gefühl habe, dass man diese Also er ist nicht so actiongetrieben, wie wir sowas gerne sehen wollen würden. Ist eben auch immer so, es gibt so ein paar Szenen, wo es dann mal richtig im Kampf losgeht, gerade auch ein paar Szenen, oder es gibt so vor allen Dingen eine Szene, wo wir Keanu Reeves mal richtig in Kampfaktion sehen. Und da denkst du dann so einen Moment, du als Hollywood-geschulter Zuschauer, denkst dann so, yeah, cool, jetzt geht's ein bisschen ab. Und dazwischen ist das sehr starr. Und es wird sehr viel geredet darüber, über die Ehre und über was der Code erfordert und sowas. Ja?
Keanu Reeves kann auch kämpfen mit Schwert
und ja, also der gegen, ist eben
nee, was auch immer, was haben die Schwerter
und ja, Schwerter.
Munchucks und so ein Quatsch.
Schwerter. Und also der ist eben quasi mit dieser Gemeinschaft aufgewachsen und er hat sich eben immer sein Ziel war eigentlich immer die Anerkennung der Herren dieser Gemeinschaft für sich zu gewinnen, indem er sich eben dem er besonders hart trainiert hat und eben besonders versucht hat, sich dem Code zu unterwerfen.
Also er wollte auch ein Samurai werden.
Ja, also ich glaube nicht, dass er seine Figur am Anfang das für möglich hält überhaupt, aber er wollte zumindest die Anerkennung oder sein Ziel war immer die Anerkennung dieser Gemeinschaft zu gewinnen für sich. Und gleichzeitig gibt's da noch so eine Liebesgeschichte, weil eben die Tochter von es ist eine sehr zurückhaltende Liebesgeschichte. Okay. Also die Tochter von dem Herrn dieser Gemeinschaft, das finde ich ist in gewisser Weise auch so ein bisschen schlüssig, schon als Kinder oder als dann auch Jugendliche hat die so eine Freundschaft mit der Keanu Reeves Figur und man kann es ein bisschen nachvollziehen, weil er ist natürlich ein bisschen anders als die Männer sonst oder die jungen Männer in dieser Gemeinschaft sind. Dadurch, dass er eben andere Erfahrungen hat und nicht in diesem Code quasi schon geboren ist, ist er vielleicht sensibler, was ihre Lebenswelt angeht und sowas. Und deswegen entspinnt sich da eben schon relativ früh eine sehr enge Freundschaft und da gibt es eben so eine unausgesprochene, ein Liebesgefühl, was aber eben für dann natürlich die weitere Geschichte wichtig ist, auch Motivation für ihn ist und sowas. Okay. Also, ja, also ich weiß nicht. Deswegen, ich finde, der Film widersetzt sich in gewisser Weise schon so unseren Seherwartungen an das Thema und räumt relativ viel Platz ein für so eine etwas starre, eben sehr statische Erzählung davon, wie die sich mit diesem Machtgefüge auseinandersetzen und so. Und das kann man, also viele finden das offensichtlich ganz schlecht. Ich finde jetzt so im Nachhinein, so ganz so schlecht finde ich es eigentlich gar nicht. Ändert aber nichts daran, dass der Film einen jetzt nicht direkt mitreißt. Und Keanu Reeves ist echt, ist extrem hölzern. Er steht immer so in der Gegend rum und schaut so und sagt dann so einen Satz. Und es ist einfach so. Aber okay, ich meine, vielleicht ist es auch Ansichtssache, ob man das als Teil seiner Figur wahrnimmt oder einfach sagt, er schauspielert das halt schlecht oder so, ich weiß nicht.
Aber war mit dem Film zu Promo-Zwecken auch bei Colbert zu Gast und
ja.
Der hat ihn als erstes gefragt, are you the chosen one in this movie? Mhm. Und so mal auf diese Matrix-Geschichte so ein bisschen zurückreferenzierend. Da hat er dann irgendwie ausweichend geantwortet, dann hat er sich überhaupt so, auch in diesem Interview, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch persönlich so extrem zurückhaltend, so ganz ruhig und so und Colbert ist ja eher so der aufbrausende, dir ins Wort fallende Interviewer, der andauernd das Wort wieder wegreißt. Und das funktioniert bei Keanu Reeves ganz, ganz wunderbar, weil der lässt sich einfach jedes Mal das Wort wieder wegnehmen. Insofern kam der nie zu mehr als 2 Halbsätzen. Und dann wurde er noch herausgefordert, etwas zu Schauspielern, ein bisschen was von seinem schauspielerischen Können zum Besten zu geben. Und sollte dann irgendwie einmal Trauer und traurige Überraschung und noch irgendeine Dings davon und das lief jedes Mal darauf heraus, dass Keanu Reeves einfach vor sich runter auf die Tischplatte geguckt hat und dann irgendwie nichts getan hat, zumindest nichts Sinnvolles. Man müsste das, glaube ich, auf der Seite colbertnation.com noch gucken können.
Oh Gott.
Und es war schon so ein bisschen, also man wusste nicht, will Keanu Reeves ihn jetzt verarschen und macht einfach deshalb immer dasselbe? Oder ist das wirklich das, wo er gedacht hat, jetzt müsst's hinhauen? Also ich hoffe irgendwie für ihn, dass es eine Verarschung war, die nicht so gezündet hat.
Okay.
Aber das Interview war schon interessant.
Also ich weiß nicht, was ich habe auch bei diesem Film jetzt habe ich so eine Sympathie für ihn entwickelt, weil er steht halt so in der Gegend rum und ich habe dann so ein Mitleidsgefühl entwickelt, konnte aber nicht so richtig zuordnen, das ist eigentlich ähnlich, ich konnte nicht so richtig zuordnen, ob das jetzt schon auch ein Mitleid ist, was ich der Figur eben entgegenbringe. Insofern, dass durchaus wirkungsvoll erzeugt ist, oder ich Mitleid mit dem Schauspieler habe, dass er so hölzern in der Gegend rumstellt. Das ist schwer zu sagen. Deswegen, Also ja, ich würde sagen, durchwachsener Film, aber vielleicht, ich würde ihn vielleicht verteidigen und sagen, er ist nicht ganz so schlecht, wie die Kritik zum Teil behauptet. Mehr als 6 Punkte würde ich trotzdem nicht geben. Also ich habe ihn nicht so ganz so ungern angeschaut, aber jetzt ein toller Film ist es auch nicht.
Okay.
Aber er hat 6. bei mir eine gewisse Sympathie für Keanu Reeves. Mitleidige Sympathie.
Mitleid, also Sympathie, ja, aber Mitleid ist ja schon irgendwie eher so...
Ja, also er hat Sympathie erzeugt, aber die Sympathie erwächst aus so einem Mechanismus, wo du für diese Figur einfach schon so ein gewisses Leiden empfindest und denkst dir so, oh, das ist schrecklich und so. Und eben, es ist ein bisschen unklar, ob das für die Figur im Film oder für die Figur Keanu Reeves ist, aber ja. Insgesamt. Also für meinen Hollywood geprägten Geschmack hätte deutlich mehr Kampf-Action sein können.
Mal einmal ganz kurz darauf eingehen, warum im Trailer so ein Drache drin ist, der aus so einem Geist, und dann ist er plötzlich eine Frau oder irgendwas.
Genau, also in der Originalgeschichte hat das jetzt nicht so eine irgendwie so eine magische Komponente, aber in diesem Film wird eben mit als Ursprung der ursprünglichen Verschwörung wird eben so eine Hexe eingeführt. Mhm. Und die verwandelt sich eben zum Teil auch in irgendwelche anderen Gestalten. Und und das ist auch die Person, wo ich sofort, als sie auftauchte, die Schauspielerin, dachte ich mir so, das ist eine japanische Maggie Gyllenhaal, weil sie eben so in der Mundpartie so, finde ich, wirklich genauso aussieht, auch eben so ähnliche Mimik hat und so. Wo dann auch im Nachhinein sich rausgestellt, dass mein Bruder und ein weiterer Begleiter den ganzen Film drüber nachgedacht haben, an wen erinnert die mich? Und dann sofort gesagt haben, so, ja, Maggie Gyllenhaal. Also Maggie Gyllenhaal hat einen...
Maggie Gyllenhaals Vater in Japan.
Also ich finde, sie hat sehr viel von Maggie Gyllenhaal. Und sie spielt eben eine Hexe. Und diese Hexe hat die Macht, sich in alle möglichen seltsamen Gestalten zu verwandeln. Und da gibt's auch ein paar ganz schöne Szenen.
Jetzt kann ich mich ja wieder an diesen quatschigen Trailer erinnern.
Ja, die stehen da so zwischen so Säulen. Und dann fliegt es da so durch. Und dann... Irgendwie macht so einen großen Spruch
und wir spielen jetzt mal den Trailer nach.
Also so ein bisschen spirituelles Rumgeheimnis ist da generell im Spiel, weil zum Teil wird eben auch wird dann bei verschiedenen Personen wird gefragt, was bist du wirklich oder was steckt hinter, du bist nicht das, was du vorgibst zu sein und sowas. Also ein bisschen so, naja.
Genau.
Tja, der Film wurde anscheinend in Ungarn gedreht. Ich weiß nicht, warum.
Das machen die irgendwie immer.
Ist da billig jetzt, oder?
Weiß ich nicht, aber Underworld haben sie doch auch komplett in Ungarn gedreht.
Ah, ja, okay. Ja.
Ich glaube zumindest.
Vielleicht sind da noch ein paar Drachen, die sie verwenden können.
Richtig, so alte Überbleibsel aus Sowjetzeit.
Also, da haben sie auf jeden Fall die ganzen Japaner oh Gott, der arme Kim, vielleicht wirkte der deswegen so verstört, weil er niemanden verstanden hat die ganze Zeit. In der Produktion sprechen alle Japanisch und drumherum alle Ungarisch.
Der steht so und kriegt nicht mal einen Kaffee, wenn er eingeht.
Keanu Reeves ist bestimmt in Therapie, ne?
Deswegen hat er auch bei Colbert nichts gesagt.
Ja, also, das ist wirklich, verstört ist das richtige Wort. Er wirkte verstört im Film auch und wahrscheinlich habe ich deswegen so für ihn gelitten.
Ja.
Tja.
Nun ja, gut.
47 Ronin.
Stefan hat
74 Ronin. Ja, kann man anschauen.
74?
Muss man nicht. 47. 74 wäre besser gewesen.
Dann wäre das.
Dann wäre es am Ende wahrscheinlich anders ausgegangen. Hier steht als Genre, hatte Stefan Samurai Ehre Gemetzel aufgeschrieben, finde ich ein sehr schönes Genre.
Ja, es ist zu wenig Gemetzel eigentlich, aber ein bisschen Gemetzel ist dann schon
Samurai.
Ich ändere das.
Samurai Ehre nicht genug Gemetzel.
Zu wenig Gemetzel.
Gut.
Ja. Als Genre.
Genre, sehr gut.
Ja, okay. Wir haben ja jede Woche, das wissen unsere Hörer wahrscheinlich alle gar nicht, dass wir jede Woche da
schöne ganz eine komische Zeichnung
aufführen. Ja.
Ja.
Das wurde irgendwann mal von einem Hörer gefordert.
Ein Hörer hat es gefordert und seitdem machen wir das.
Ja. Seitdem geben wir uns immer Mühe. Wir sind
gute Podcaster.
Ja.
Stimmt, wir machen jeden unserer einzelnen Hörer.
Jeden unsinnigen.
Das ist immer eine total clevere Taktik.
Ja, das stimmt. Man sollte
jede einzelne unsinnige Eingabe.
Ich habe mich auch als Dozentin immer bemüht, das genau so zu machen. Not.
Okay. Was wollt ihr Penner? Nö.
Nix lesen? Okay. Genau. Lasst uns nix lesen.
Ja.
Okay, gut. Was hatten wir noch?
Wo wir gerade bei Drachen sind, wahrscheinlich.
Ja.
ist der Drache nur in deinem Film gewesen, weil er beim Bob noch übrig war. Du hast nämlich noch Hobbit geschaut.
Ich bin mal in den Hobbit 2 gegangen. Sinnvollerweise habe ich den Hobbit 1 vorher nicht gesehen. Claudia facepalmt gerade. Das kann man jetzt nicht hören, weil es nicht so laut war. Es muss mehr klatschen. Also,
das war auch nur für dich gedacht. Also, ja. Hatte nicht schon der Stefan letzte Folge erörtert, dass das wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist?
Da hat er wahrscheinlich nicht zugehört gerade.
Doch, doch. Das, ich habe dazu gehört. Aber ich wurde von einem Kollegen überzeugt, wir müssen da jetzt reingehen. Der Kollege hatte auch den Einser gesehen und hat mir dann...
War das der Kollege, der jetzt schwanger war?
Ja.
Und jetzt zu viel Zeit hat?
Nö. Nee. Im Moment.
Ach, jetzt arbeitet er wieder.
Arbeitet er wieder.
Ach so.
Schönen Gruß. Hallo, Olli.
Der hört uns.
Natürlich.
Oh Mann, hätte ich ja andere Sachen sagen sollen über ihn.
Jedenfalls, mir ging es darum, dass ich diese 48 Frames endlich mal live sehen wollte.
Und, nein.
Und ja. Mir ging es darum, dass ich einen besonderen Kinosaal besucht habe. Nämlich war ich in Gießen in einem Kinopolis-Kinosaal, der bereits mit Dolby Atmos ausgestattet ist. Das ist von der Firma Dolby die nächste Stufe des Kinosounds sozusagen.
Als ich angefangen ins Kino zu gehen, da war THX gerade the fancy stuff.
Aber THX ist, da muss ich jetzt mal korrigierend eingreifen, THX ist ein Zertifizierungslabel und kein technischer Standard.
Ist halt Ton.
Ja, aber Es ist quasi so eine Art TÜV-Siegel, Qualitätslabel, wo einer sagt, diese Ton Anlage, was auch immer sie ist, erfüllt unsere Qualitätskriterien und nicht ein technisches Setup. Und okay, Dolby Atmos ist ein technisches Ding. Das Wesentliche, was sie jetzt einführen, ist noch sehr viel mehr Lautsprecher. Also bisher hat man ja so 7.1 oder 9.1 oder so. Und dann an den Seiten diese Lautsprecher, die du so kaskadierend da so an der Wand hängen hast, die sind im Zweifel alle irgendwie, gehören die zu zwei Kanälen oder so. Die strahlen nur aus mehreren Lautsprechern ab, damit die nicht so punktuell kommen die Dinge. Jetzt hast du 128 Kanäle sind im Moment spezifiziert für Dolby Atmos.
Davon, 128?
Ja, davon hängt ein ganzer Sack voll an der Decke. Wenn du hochschaust in so einem Atmos-Kino, hast du so eine Matrix von Lautsprechern an der Decke hängen. Auch hinter der Leinwand sind dann jetzt mehr als nur rechts, links, Mitte. Und eben natürlich Seiten hinten hast du sowieso. Das heißt, du kannst noch sehr viel genauer Raumton positionieren. Und die Ansteuerung ist auch irgendwie anders. Ich glaube, die geben jetzt dann irgendwie eher Ton und Koordinaten in das Kino rein und das Kino rechnet dann irgendwie selber aus, aus welchem Lautsprecher das kommen muss, weil du jetzt...
Lustig, wenn das voll verkabelt ist. Da hinten läuft die Figur vorne, dann läuft sie drei Schritte hinten.
Ja, aber wenn das so wäre, würde der Saal kein THX-Zertifizierung kriegen.
Aber es wäre lustig.
Ja, also das wollte ich ausprobieren und dazu dachte ich mir, sei der Hobbit auf jeden Fall ein geeigneter Film. Ist es auch, speziell wenn man diesen Toneffekt mal ganz einzeln auf sich wirken lassen will, dann macht man in so einer Kampfszene mal die Augen zu, weil dann entkoppelst du diese Sinneswahrnehmung so ein bisschen davon, dass dein Gehirn immer glaubt zu wissen, dass dieser Schlag jetzt da von dem, was du da gerade oben rechts gesehen hast, kommt. Dann nimmst du mal nur wahr, wo der Ton herkommt, das ist schon beeindruckend, wie das um dich rumfliegt. Also das kommt aus allen Richtungen, du kannst auch wirklich orten, das schießt da so um dich rum, das ist wirklich sehr faszinierend. Das ist natürlich mehr so eine theoretische Betrachtung, weil man ja üblicherweise im Kino die Augen offen lässt. Aber
wir sollten mal überlegen, ob wir das vielleicht für unseren Podcast machen. Dass wir den in 128 Kanälen ausstrahlen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, bei der ganzen Bewegung, die hier im Raum stattfindet, ist das auch sehr, sehr sinnvoll.
Genau.
Die ganzen Pfeile, die hier sind.
Genau. Ja. Und der Trailer vorneweg gibt es natürlich von Dolby wieder so einen Trailer, wo sie ihr System so ein bisschen mal...
Die Möglichkeiten mal vorführen.
Mal ein bisschen performen lassen. Da ist dann auch der schöne Slogan, hear the whole picture. Und das macht es schon. Vor allen Dingen, was auch beeindruckend ist, sind diese Bassfähigkeiten von diesem System. Ich weiß nicht, wie viele Subwoofer da mittlerweile dazugehören. Aber das ist dann in dem Film auch zu sehr beeindruckendem Einsatz gekommen, wenn Smog dann durch seine Höhle fliegt und mit dir redet. Da ist schon sehr beeindruckend, was da für ein Bass in der Hütte steht in diesem Kino. Also und auch völlig verzerrungsfrei, glasklar, ausgesteuert, aber abgrundtief. Und wenn der redet, zittert dein Sitz. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das liegt vermutlich auch einfach nur daran, dass das Kino noch nagelneu ist, dass da drin alles halt perfekt eingestellt wurde, wahrscheinlich von irgendeinem Technikerteam von Dolby, die da anrücken und das Ding aufbauen. das ist einfach beeindruckend. Und dann ist dieser Film mit seinem Produktionsaufwand und technischem Gedöns natürlich das ideale Testmaterial, um so einen Saal mal zum Beben zu bringen. Ich denke mal, wenn du da jetzt irgendeine Rom-Com auf Dolby Atmos schaust, dann ist es auch herzlich egal, ob du in so einem Saal oder vor einem Stereo-Fernseher sitzt. Aber für so Blockbuster, muss ich sagen, ist das wahrscheinlich wirklich, also das wird kommen. In Deutschland gibt es noch nicht so wahnsinnig viele von diesen Sälen. In Frankfurt haben wir noch keinen einzigen. In Gießen ist der jetzt halt, weil das Kino gerade frisch eröffnet hat, haben die sich das halt gleich gegönnt. Und deshalb bin ich da reinmarschiert. 48 Frames, muss ich sagen. Ich glaube, das ist positiv wirkt das in Zusammenspiel mit 3D. Ich hatte den Eindruck, dass es dem Gehirn hilft, 3D über diese Brillen, diese Phase, die man am Anfang immer hat, wo das 3D noch nicht perfekt ist. Wenn du die Brille aufsetzt, so die ersten, zumindest geht mir das so, die erste Minute oder die ersten zwei Minuten hatte ich immer so das Gefühl, irgendwie ist es nicht richtig und das wird dann im Laufe des Vorspanns, irgendwann geht das dann weg. Und das ist bei 48 Frames, finde ich, geht das sehr viel schneller. Also bis das Gehirn das kauft, dass das echte räumliche Tiefe ist, das geht mit mehr Frames, zumindest bei mir, schneller. Mhm. Allerdings sehe ich schon auch diesen Effekt, dass manches wie Video aussieht, allerdings nur in schnellen Schwenks. Also wenn die Kamera ruhig steht, finde ich, macht es keinen Unterschied. Sobald sich die Kamera schneller bewegt, und das ist ja klar, da ist ja das, wo die niedrige Framerate auch auffällt, an der Stelle fehlen ja dann einfach Zwischenbilder. Und wenn die dann plötzlich da sind, dann kommt dieser seltsame Effekt von, das sieht aber komisch soapig aus irgendwie. Ja, und hinten raus, ich glaube, die restlichen Dinge, die einem da als schlechtes CG aufgefallen sind, das ist unabhängig von der Framezahl. Also dieses komische flüssige Gold und was aussieht wie Plastik. Mhm. Und ein paar Mal so Effekte, wo du den Greenscreen wunderbar sehen kannst. So irgendwie purzelt Bilbo dann irgendwann mal von so einem zusammenbrechenden Steinvorsprung runter und kullert so auf die Kamera zu im Vordergrund. Und da kannst du quasi das Cutout regelrecht, das brüllt dich an, da wird kurz weggeschnitten, da wird wieder hingeschnitten, dann ist wieder perfekt, weil dann ist es offensichtlich nochmal irgendwie anders aufgebaut. Und dann denkst ja, ansonsten vom Film her, hatten wir, glaube ich, alles gesagt. Es ist halt teuer.
Ja, aber trotzdem. Mein Gott. Das ist der Hobbit, das ist Peter Jackson, der einfach unendlich viel Geld
hat. Ich habe übrigens Peter Jackson verpasst.
Wirklich?
Ich wusste, dass der da drin ist. Hast
du das geschafft?
Aber dann habe ich irgendwie wohl im richtigen Augenblick nicht aufgepasst.
Das war gleich die erste Sekunde eigentlich. Als es da so in diese Häuserflucht, bevor es reingeht in die Kneipe, in die Häuserflucht rein, geht gleich als erstes, geht er durchs Bild.
Da habe ich das Schild gelesen, was an der Kneipe hing. Da habe ich mir das Schild durchgelesen, was da drauf steht.
Du hast auf nützliche Hinweise schon.
Ja, natürlich. Ich gucke doch nicht irgend so einen Statisten hinterher. Dafür habe ich Colbert tatsächlich gesehen und mittlerweile hat Kuh ja nachgetragen, dass auch Colberts Frau und Kinder drin sind.
Colbert passt ja optisch auch ganz gut.
Ja, und es war natürlich nicht irgendeine Mine, wie ich das vorher gemacht hatte, sondern es war die Seestadt, wo er da rumsaß.
Schauen wir nicht schon?
Ja, also ich muss sagen, auch ohne den ersten gesehen zu haben, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt.
Naja, es ist
also
ja
vorne
auch
laufen so Hobbits
ja
ins Bild mit Zwergen,
auch
also ein Hobbit und Zwerge und danach rennen die durch den
Im
Film.
Im ersten wird halt lang erzählt, wie sie aufbrechen.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich würde irgendwo Referenzen auf Dinge hören, wo ich dachte, da weiß ich jetzt aber nicht, was das soll.
Nee, ich verstehe einfach nicht, wie man sich quasi dem Hype des ersten widersetzen konnte, aber okay, wenn es jetzt der technische Anlass war, wie man quasi beim ersten sagt, nee, schaue ich nicht, und dann jetzt beim zweiten auf einmal denkt so, na, da gehe ich doch mal rein, das finde ich echt ungewöhnlich.
Ja, nee, es war tatsächlich eher der technische Ansatz. Ja. Also ich wollte jetzt nicht warten müssen, bis irgendein weiterer extrem teuer produzierter Blockbuster des Weges kommt, den ich dann in diesem Kino sehen kann. Ja. Weil, wie gesagt, jetzt einfach in irgendeinen Film zu gehen, nur um diesen Saal auszuprobieren, da muss halt auch das entsprechende Material auf die Leinwand kommen. Und dann, solange der Hobbit jetzt noch da ist, ist das im Grunde das, womit man dieses Ding testen kann.
Sicherheit.
Und dann gehe ich da rein. Ja.
Jo. Tja.
Gut.
Also würde mich ja jetzt wegen Atmos auch reizen, nach Riesen zu fahren, um den anzugucken.
Okay, wenn der nächste
aber flüssiges Plastik angucken, ach, ich weiß nicht, da ärgere ich mich doch wieder zu sehr.
Also der Ton, wenn der Drache spricht, ist schon toll. Der glüht auch immer so lustig. So
der Ton?
Nein, der Drache.
So. Lautsprecher leuchten dann von der Wand.
Ach, zu dem 3D muss ich sagen, ich bin ja nach wie vor so jemand, der das positiv findet, wenn das 3D nicht sich in den Vordergrund drängelt. Also du hast, glaube ich, letzte Woche gesagt, du hast irgendwann keinen Unterschied mehr bemerkt. Es war dann auch egal, ob das jetzt 3D ist oder nicht. Das ist gerade 3D, wie ich es toll finde.
Finde ich überhaupt nicht. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, 3D muss schon weil es ist ja teurer. Das kostet nicht mehr.
Das ist der Punkt, wo ich dir recht gebe.
Und aber dann muss es irgendwas bringen. Es muss sich nicht in den Vordergrund bringen, aber es muss mir irgendeine Seherfahrung bringen, die ich ohne das 3D nicht hätte. Und wenn ich eben den ersten Teil ohne 3D gesehen habe und den zweiten mit, aber in der Erinnerung exakt die gleiche Seherfahrung habe, dann ist das 3D für mich sinnlos.
Ich sehe das jetzt nicht so sehr vom Preis her, sondern ich sehe das eher von der. Ich finde gerade, wenn 3D das macht, um 3D zu sein und irgendwelche Dinge in mein Gesicht hält und irgendwie zum Beispiel diese komischen Hummeln, die machen ja schon 3D.
Ja, aber es gibt ja nicht nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dir es ins Gesicht zu halten und Pfeile auf dich zu schießen und gar keine separate Wirkung zu haben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es wirklich einen Effekt erzeugt, der narrativ anders nicht zu leisten ist, oder dass es irgendeine Art, also so wie ich es bei Gravity sehe. Ich bin der Meinung, dass Gravity ohne 3D nicht das gleiche tun würde. Ja. Und da sehe ich, okay, da hat 3D auf jeden Fall was gebracht.
Und ich bin der Meinung, dass es rein unterbewusst die Immersion verstärkt, dich besser in die Szene zu setzen.
Lässt sich nicht bestätigen, wenn du exakt den gleichen Eindruck von zwei Filmen hast, die zum selben Produkt gehören, aber...
Ja, aber da liegt ein Jahr dazwischen, das kannst du ja wahrscheinlich...
Ja gut, den einen habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal das Gefühl, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ihn zu Hause auf Video zu schauen und in den 3D im Kino zu sehen.
Aber, na gut, aber wie auch immer, jedenfalls, ich mag das so und das war genau die Art, wie ich 3D toll finde. Und dass es teurer ist, ist eine Sache, die das rüttelt sich aus. In 10 Jahren reden wir da nicht mehr von.
Let's see. Schon die Entwicklung, dass angeblich ja demnächst alles auf 3D ist und so, hat sich ja schon nicht bewahrheitet. Ne? Es ist ja eher wieder rückläufig.
Na, in 10 Jahren sind wir in Folge bei 800 oder so.
Ja.
700 Episoden. Ja, genau. 800. Schreibt das mal auf die To-Do-Liste für Folge 800, dass wir nochmal drüber reden.
Ja, können wir machen.
Ich bin auch nicht der Meinung, dass Farbfernsehen immer was mit Farbe machen muss.
Ja, es ist nicht dasselbe. Also,
doch, schon.
Nein.
Gut, nächste Thema. The Vollidiot.
Yes. Hast du jetzt zu mir übergeleitet?
Ja, natürlich.
Ich habe gestern halb gelangweilt, weil ich gewartet habe, dass endlich der Football losging, den Whatever gezappt, bin bei Christiane F. und Valkyrie vorbeigekommen. Mm. Die sind im Moment sehr prominent da.
Vielleicht habe ich auch die deshalb angeklickt.
Und ja, die
tauchen mir. Quatsch, Valkyrie habe ich in der AD gesehen. Das hat damit gar nichts zu tun.
Ja, Christiane F. war bei mir auch auf der Startseite. Also.
Ja, es ist gerade irgendwie sehr prominent da vorne. Irgendwo. Ja. War der nicht sogar unter HD? Wahrscheinlich haben sie den gerade neu abgetastet oder so. Und jetzt eben als HD nochmal rein. Oder wurde der auf... Ach, egal. Ja, jedenfalls habe ich dann den Vollidioten geschaut. Warst du mit in Lacanau, als wir alle das Buch gelesen haben?
Ich war mit in Lacanau, aber ich habe das Buch selber nicht gelesen.
Okay, da haben wir nämlich irgendwie diese beiden...
Ich kann mich erinnern, dass dieses Buch dauernd irgendwo überall... rumlag, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Kumpels. Das war halt so eine Zeit, wo das irgendwie jeder gelesen hat. Da hat meine Mutter das gelesen, hat das irgendwie, das war immer ständig omnipräsent, dieses Buch.
Ja. Ja, und da habe ich jetzt gestern die Verfilmung mit
Oliver Pocher.
In der Beschreibung bei Watch Ever steht, mit dem Top-Comedian Oliver Pocher. Also der ist wirklich so nach 5 Minuten haben wir zum ersten Mal angehalten. Sollen wir weiter gucken? Der Pocher ist so ein schlechter Schauspieler, ist kaum auszuhalten. Gut, wir haben ihn dann zu Ende geguckt. Er hat, finde ich, wenig zu tun mit dem Film, mit dem Buch. Also irgendwie so, die Personen sind gleich und so ein paar Gags und so, die Grundstory ist gleich, aber irgendwie ist das Gefühl ganz anders. Und auch so, die Details sind dann irgendwie anders und komisch und so. Alles in allem.
Worum geht's denn im Großen und Ganzen?
Der Simon Peters arbeitet bei einem Telekommunikationsunternehmen und ist gerade von seiner Freundin verlassen worden und also vor einem Jahr und benimmt sich aber so, als sei es gerade eine Woche her und leidet halt extrem darunter, hat das Gefühl, er wird nie wieder eine Frau kriegen und wird bald 30 und das ganze Leben ist
ein Schreckruf
und man sieht ihm dann bei den verzweifelten Versuchen zu, wie er eben versucht, Frauen kennenzulernen, abzuschleppen oder daran zu scheitern, glorreich oder weniger glorreich. Und eben mit seinem besten Kumpel Flick abzuhängen und Sachen zu unternehmen und so. Ja, also. Und boah. Ist halt eine Komödie, die einige echt gute Gags und Pointen hat, die auch dann aus dem Buch schon stammen, wo ich mich auch dran erinnern könnte, so, oh ja, das ist eine lustige Wendung oder ein lustiger Kniff, aber sie ist halt einfach so unglaublich schlecht vorgetragen. Was ist es? Nee, es ist, mich wirft das dann immer wieder raus. Also dann kommen irgendwie Szenen mit jemand anders, irgendwie mit dem Flick und mit der Chefin, mit der Eule, die von Anke Engelke gespielt wird. So eine ganz strenge mit so einer Hornbrille zurückgeschleimte Haare. Super. Das ist wirklich toll. Da ist man dann so drin. Und dann kommt, taucht der wieder auf, macht wieder irgendwelche Sachen, so eine Minute glaubst du es noch und dann, nee. Nimmt einen ziemlich raus. Von daher, wenn man das gut aushalten kann, kann man da echt eine nette deutsche Komödie schauen. Wenn man allerdings nicht so viel Bock auf Pocher hat, dann sollte man es besser lassen. Das ist halt leider wirklich so. Ja. Und das Buch ist halt auch so ein ganz leichter, netter. Die Claudia liest es wahrscheinlich
an. Ich habe es nicht fertig gelesen.
Halben Sonntagmorgen.
Ich habe 50 Seiten gelesen und gesagt so, nee.
Ja.
Echt nicht. Ja. Also ja, ich mochte es nicht, aber ja, mir ist auch aufgefallen, dass alles lesen ist.
Ja, also wir haben es da damals im Urlaub irgendwie alle gelesen. Das war ja, okay. So nett.
Als Klolektüre würde ich sagen. Würde ich es durchgehen lassen.
Ja. Oder im Urlaub, wenn es halt nicht so anspruchsvoll sein soll. So, ja, komm. Mach halt und lies mal. Und
bei Klolektüre ist ja immer wichtig, dass entweder sie in viele kleine Teile unterteilt ist, dass man sie in Segmenten lesen kann, oder es einem doch so relativ egal ist, dass man das Buch dann nicht mit aus dem Badezimmer irgendwo mit hinnehmen wollen würde und es fertig lesen, sondern dass es einfach auch okay ist, wenn man quasi 18 Monate braucht, um da mal durchzukommen.
Klolektüre lese ich Restaurantkritiken.
Die sind wirklich? Siehst du, das ist super, ja.
Kleine Abschnitte.
Ja.
Und dann kannst du ein Restaurant oder zwei lesen und dann ist fertig.
Restaurantkritiken ist eine gute Idee.
Ja, wo hast du denn Restaurantkritiken her?
Ja, hier, Frankfurt geht aus.
Ja, das lese ich auch, aber nicht vom Klo. Aber vielleicht soll ich das
mal überlegen.
Weil normalerweise habe ich das früher immer irgendwo liegen gehabt und habe dann, wenn ich essen gehen wollte, immer gedacht, jetzt will ich essen gehen, wo gehe ich hin?
Ja.
Dann habe ich angefangen, ewig Zeit, 2 Stunden in diesem Ding zu und irgendwas zu lesen, mich nicht entscheiden zu können, wohin. Und jetzt habe ich mal einen anderen Ansatz. Ich lese das einfach komplett, egal ob ich jetzt essen gehen will oder nicht.
Mhm.
Und mache mir dann so Mental Notes, wo ich mal hin muss.
Okay.
In der Hoffnung, dass ich dann, wenn ich essen gehen will, schon die Infos schon fertig habe und nicht erst anlege. Du kannst
ja beim Klo dann schlägst du Stift hin und schreibst einfach an die Wand.
Das ist eine gute Idee. Ich könnte auch einfach Eselsohren in das Heft reinknicken.
Nee. Ja, aber dann, weißt du, dann, wenn du das an die Wand schreibst mit Seitenzahlen, dann können die nach dir kommen.
nachvollziehen.
Ach, da will er mal hin. Ja, das ist eigentlich mal eine gute Idee. Dann kannst du das, dann weißt du schon, wo du den lesen musst. Weil die Leute, die ja nicht jede Woche bei dir aufs Klo gehen oder jeden Tag, die kommen da ja noch viel langsamer durch.
Das ist wahr. Die kommen da noch viel, das ist schön, ja. Ja, aber die können ja dann ab sofort bei der Claudia weiterlesen.
Stimmt.
Das ist eigentlich ganz praktisch, ja.
Die Schnittmenge ist aber nicht so groß, die sowohl bei dir als auch bei mir auf dem Klo zum Lesen kommt. Vielleicht nur der Stefan eventuell.
Stefan, vielleicht noch dein Bruder.
Ja.
Tja.
Okay, gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Was ist eure Lieblings-Klo-Lektüre? Seht mal.
Liebe Hörer, was?
Das Schlimme ist, jetzt sind wieder die Hälfte der Kommentare bezieht sich nicht auf die Filme, sondern die Leute schreiben jetzt über die Klo-Lektüre.
Ist doch super, ich finde das toll.
Geht euch das auch manchmal so, dass man dann so in die Kommentare guckt und jetzt gehen sie alle auf dem Thema ab? Das hätte ich nie erwartet, dass das so kommt.
Ja, das stimmt. Es ist schwer vorherzusagen, welches Thema bei den Hörern
eine hängen bleibt,
Reaktionen hervorruft.
Ist lustig, ich finde das total spannend immer.
Okay, aber dass es jetzt Vollidiot nicht ist, ist nicht so überraschend vielleicht dann,
ja,
oder?
Nee, also
gibt es nicht so viel zu.
Vielleicht kann man auch die auf dem Fernseher auf dem Klo gucken. Auch so in Etappen, weil es auch wurscht.
Tja.
Doch, es ist wirklich unsehbar.
Ja. Es sind ein paar nette Gags drin, dann machen sie irgendwie so einen Teil, der so aussieht wie 24. Und da merkt man halt schon, dass sie sich das vorher genau angeguckt haben und das wirklich gut nachmachen.
Mhm.
Das sind so zwei, drei Sachen, wo du denkst so, Ja, nee, das hätten die anders gemacht, aber ihr habt halt wahrscheinlich nur eine Kamera bezahlt bekommen, deswegen könnt ihr nicht Aufnahmen mit 3 Kameras gleichzeitig machen. Gut. Aber sonst ist es gut abgeschaut. Und also das mag ich halt, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand was nachmacht, nachspielt und man das Gefühl hat, dass er das Vorbild verstanden hat. Also es geht mir auch bei ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt, aber bei Formationsmusiken so. Also wenn eine Formation eine Musik macht und da irgendein Thema nach, also zum Beispiel Queen und das dann mit einer Sängerin macht. Das ist halt irgendwie so, nee, ihr habt Queen nicht verstanden. Oder irgendwelche anderen Sachen, wo man denkt so, ja, nee.
Ja, nee.
Und hier ist es halt, machen sie halt dieses 24 nach und haben es halt wirklich gut eben die Elemente, die diese Serie ausmacht, oder diesen Effekt, dieses Einblenden von Zeit, mehrere Bildschirme gleichzeitig, wo unterschiedliche Sachen passieren oder unterschiedliche Sichten auf die gleiche Szene, das haben sie halt wirklich gut nachgemacht. Und als der Film, ich glaube 2007 oder so, ist der erschienen, da war das ja, war 24 ja auch noch, lief noch. Von daher, ja, das, also, da waren ein paar gute Sachen drin. So. Punkte gebe ich keinen.
Wenn ihr bei Whatever was anschaut, was euch nur so mittel gefällt, stoppt ihr das dann auch häufiger, dass ihr sagt, ich schaue es nicht fertig, oder schaut ihr es in der Regel fertig?
Also bisher habe ich alles fertig geguckt, aber ja, ich glaube, ich überlege einfach immer viel zu lange, was ich anklicke, und dann okay, ist die Entscheidung so zementiert, dass ich dann noch zu Ende gucke.
Bei mir ist es dann schon manchmal so, dass ich, also insbesondere bei Serien, also ich habe jetzt irgendwie ein paar Serien angefangen, die dann, wo man dann einfach keine weitere Folge schaut und dann fängt man halt eine neue Serie an.
Ja, das vielleicht schon, aber schaust du die erste Folge dann zu Ende?
Ja, die erste Folge schaue ich mindestens zu Ende und ich versuche eigentlich auch immer noch 2, 3, 4 zu schauen. Okay. Einfach so, okay, vielleicht hatte die irgendwie einen schlechten Start oder hat mich nicht richtig erwischt. Gib ihr nochmal 2, 3 Folgen. Manchmal kommt man dann rein. Aber es passiert dann halt auch schon mal, auch bei einem Film ist mir das schon passiert, dass man dann aus irgendeinem Grund mal Pause machen muss.
Okay.
Weil man sagt,
und dann nicht weiterschaut.
Genau. Ich muss jetzt aufs Klo, dann klingt das Telefon, dann guckt man noch schnell was am Computer, dann ist man müde, dann geht man ins Bett und dann irgendwie 3 Tage später fällt einem ein, Mensch, du weißt gar nicht, wie der eine Film ausgegangen ist oder so.
Egal. Ja. Also bei mir ist schon aufgefallen, dass ich da bei Whatever, dass es ganz anders ist als bei mir bei DVDs. Bei DVDs denke ich meistens dann doch, also außer ich finde es ganz ätzend, schaue ich sie zu Ende. Aber bei Whatever geht es mir jetzt häufiger so, dass ich denke so, ich mag den doch eigentlich nicht, also aus. Also auch nach 20 Minuten oder so, sage ich, okay, es reicht.
Okay.
Ja, das ist interessant. Ich hatte neulich gerade was gelesen in einem Zeitartikel von Katrin Pasich, war Referenz auf Studien, die Netflix gemacht hat. Netflix war ja früher sowas wie Love-Film jetzt hier in Deutschland ist, wo du sie so DVDs zuschicken lassen kannst. Und da haben sie damals irgendwie Umfragen gemacht unter ihren Zuschauern, was sie für Filme mögen und so weiter. Und das haben sie jetzt komplett ersetzt durch, dadurch, dass sie ja jetzt Streaming-Video auch machen.
Jetzt sind die doch sowas wie Whatever,
oder? Jetzt sind die im Grunde das große Vorbild von Whatever. Und demzufolge sehr viel bessere Statistiken haben. Leider nicht so, also mit den Veröffentlichungen weiß ich jetzt nicht, wie viel davon öffentlich ist, aber die haben zumindest sehr gute Statistiken, wo sie wissen genau, wann was schauen die Leute, was klicken sie auf ihre, darum ging der Artikel eigentlich, Anspruch und Wirklichkeit, was tun Leute auf ihre To-Watch-List und was gucken sie dann wirklich? Also auf der To-Watch-List sind dann immer so kulturell wertvolle Dinge drauf und wirklich geguckt werden Blockbuster. Und dass das sowohl für Leute zutrifft, die so in so Bücherclubs, wo du so Dinge listen kannst, was du gern mal lesen würdest und was du dann auch wirklich kaufst. Bisschen zu Filmen, das zieht sich durch alles, wo man solche Statistiken erheben kann, dass die Leute gerne der kulturell besser gebildetere Mensch wären, als der sie wirklich sind.
Klar.
Und dass sich das an solchen Listen ausprägt. Und die haben so Statistiken, aber da müsste man jetzt nochmal im Einzelnen nachlesen, darüber auch, wie viele Leute Sachen wegklicken. Und klar, wenn dich das nichts kostet, in dem Sinne, dass es ja eine Flat-Fee an der Stelle ist, dann fällt einem das natürlich viel leichter zu sagen, naja, weg, als wenn ich da irgendwie 4,50 für ausgegeben habe oder 1,50 in die Videothek plus den Gang durch den Regen. Dann
Aber es ist natürlich interessant, wenn dann trotzdem, bei euch jetzt zumindest, dann häufig trotzdem so das Gefühl ist, naja, ich schaue es jetzt fertig oder so. Also das ja. Finde ich interessant. Da würde man sich ja fragen, warum? Hat man die Hoffnung, dass es noch besser wird? Oder ist man einfach zu träge, es auszumachen?
Da
oder?
Muss man ja wieder von vorne anfangen zu überlegen, was man schaut.
So, also die Abendbeschäftigung ist festgelegt. So. Und dann habe ich so einen halben Abend übrig. Also, was mache ich denn dann?
Genau. Ja, und dann guckst du, irgendwie fängst du um 8 Uhr an, dir zu überlegen, was du für einen guckst. 8:30 hast du dich entschieden, dann guckst du eine halbe Stunde, dann ist 9. Wenn ich ihn jetzt ausmache, dann brauche ich ja noch mal eine halbe Stunde, bis ich wieder einen Film gefunden habe. Dann ist schon 9:30.
Ja, ja.
Wenn er dann 2 Stunden geht, dann ist ja schon 9:30.
Ja.
Das ist ganz schön spät.
Ja.
Wenn man einfach, man müsste einfach dann auf zurück, eins weiter, play.
Hm.
Oh, wir haben gestern angefangen, noch Zombieland zu gucken später, aber.
Ja, der wird zu Ende geguckt.
Oder? Den habe ich dann abgebrochen.
Ach, warum das? Weil zu spät war.
War zu spät, ja. Und dann kam irgendwie dann noch. Nee, dann habe ich noch ein bisschen Transporter geguckt.
Was?
Nee, der kam auf Sat.1 noch.
Ja, aber wieso brichst du Zombieland ab und guckst dann Transporter weiter? Also entweder wolltest du ins Bett oder nicht.
Nee, weil ich dachte, die Jenny wollte ins Bett.
Ach so, und ihr wollt den zusammen weiter. Ja, okay, das ist.
Kennt ihr das, dass man manchmal bei Filmen, die ich besonders liebe und schon ganz oft gesehen habe, dass ich nur noch meine Lieblingsszenen anschaue, so wie ich das bei Büchern auch manchmal mache, die ich schon ganz oft gelesen habe, dass ich dann eben schon weiß, den Teil mag ich besonders, den lese ich mal separat. Macht ihr sowas überhaupt jeweils?
Nee.
Lieblingsszenen anschauen?
Erinnert mich an einen Ausschnitt aus dem Film Voll normal.
Also dann lieber voll Idiot.
Wo die beiden planen, ich hab eine Idee, Tommy. Wir gucken Pornos und gucken nur die besten Stellen. Dann sagt der andere, das machen wir seit 2 Stunden. Ja, das fiel mir nur gerade dazu ein, aber ich mach das sonst nie. Also wenn der Film guckt, dann gucke ich komplett.
Okay.
Ich habe das bei Mulholland Drive gemacht. Aha. Der Espresso-Szene.
Ja, okay.
So.
Aber trotzdem, nee, also es ist kein Konzept, das ich verfolge. Ist mir auch das Spulen viel zu anstrengend. Da bräuchte ich viel genaueres Skip-Marken, wo ich da hinspringen kann.
Ah, okay.
Na, ja, das geht ja bei. Diese Espresso-Szene ist einzeln. Die kannst du anspringen.
Ach so, na, dann könnte ich es machen, ja.
Ja. Dann viel Spaß heute Nachmittag.
Ja. Gut. Dann bespreche ich mal wieder einen weiteren schwachsinnigen Film im Stile von Voll Normal. Wir sind da wirklich nicht weit weg von der Humor-Kategorie. Du musst mir das gerade mal herhalten. Ich weiß, auf Deutsch heißt er Hip Hop Hood, aber der englische Titel ist Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood. Da sind eine Menge Titel, auf die da schon referenziert. Also Menace to Society, Boys in the Hood, Juice, South Central. Also eine Menge Ghetto-Filme von Growing Up in the Hood-Thematiken. Sind da schon referenziert. Ich glaube, die Tagline einer der Plakate des Films war mal irgendwie, das ist der einzige Film dieses Jahr, dessen Titel 48 Buchstaben hat oder so ähnlich. Also auf der Art von Humor reitet der rum. Der ist von so einem Brüderpärchen, die heißen Wayans oder so ähnlich. Sind so, muss wohl eine große Familie sein, weil wenn du die Castliste liest, dann taucht dieser Nachname irgendwie so 6 bis 8 Mal auf. Im Grunde hat er keine richtige Geschichte. Also ein Typ namens Ashtray, schöner Name, kommt zurück in seine alte Heimat, in seine alte Hood und zieht zu seinem Vater. Sein Vater ist genau 2 Jahre älter als er, warum weiß man nicht.
Was?
Es ist halt so, da wird man halt früh schwanger in der Hood.
Nicht in Frage stellen.
Und dann zieht er halt zu seinem Vater und trifft seine alten Kumpels wieder und kriegt halt nochmal so volle Breitseite ab, wie das Leben in der Hood im Ghetto so ist. Und geht da auf Partys und gibt's Schießereien und trifft irgendwie ein Mädel, mit dem er dann rausziehen will aus dem Viertel. Und das klappt dann aber erstmal nicht so. Und so eine richtige Geschichte hat er nicht. Aber was dieser Film macht, ist halt diese ganzen Klischees, die so bestehen, erstens, die solche Filme zeichnen und dann, die man so aus Fernsehserien und so weiter einfach vermittelt bekommt, alle komplett durch den Kakao zu ziehen. Und ich glaube, je mehr man in Filmen solche Klischees und solche immer wiederkehrenden Geschichten aufgesaugt hat, umso mehr kann man in dem Film lachen, weil man eben erkennt, was da referenziert und durch den Kakao gezogen wird. Für sich genommen ist der vermutlich an vielen Stellen einfach nur seltsam oder eklig, aber wenn man Ja, wenn man solche Filme viel gesehen hat oder solche Serien, dann kann man da lachen. Ich fand den durchaus sehr lustig und der hat viele Stellen, die, ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich irgendwie so, ich weiß nicht, 17, 18, sowas. Und ich kann mich erinnern, dass ich heute noch mit meinem Bruder in Zitaten über diesen Film reden kann. Also, oder dass wir Zitate aus diesem Film in unserem Leben verwenden können, weil es einfach immer wieder Situationen gibt, wo irgendwas aus diesem Film passt. Und insofern, wenn ich dem jetzt irgendwie so 5, 6 Punkte, sagen wir mal, gebe, dann sind das sicherlich nicht vergleichbare 6 Punkte, wie ich sie irgendeinem Durchschnittskomödie geben würde, weil das kann man vielleicht schlecht einordnen, vielleicht sollte ich deshalb auch gar keine Punkte geben. Wenn man Bock hat, den anzuschauen, dann schaut den an, weil er wird euch erstmal seltsam vorkommen. Ich musste trotzdem wieder sehr lachen und der ist auch auf Watch Ever. Schwer den irgendwie einzuordnen.
Dachte ich mir jetzt schon, als du gesagt hast, dass die alle zur selben Familie gehören, habe ich mich daran erinnert, dass ich bei Danceflick damals dasselbe gedacht habe, dass irgendwie alle zur selben Familie gehören, weil alle den gleichen Namen haben. Ist der gleiche Name.
Ja. Verstehe. Ja, das sind so, die machen immer ihre Filme immer zusammen. Es sind auch so Szenen drin. Der eine Bruder zum Beispiel spielt den Postmann. Mhm. Und der hat nur die Aufgabe, immer dann ins Bild zu kommen, wenn irgendeiner was Tiefgreifendes sagt und dann immer irgendwo hinten durchs Fenster zu gucken und zu sagen, Message! Und dann wieder
zu. Das klingt furchtbar.
Oh Gott.
Ja, ich fand den sehr unterhaltsam. So, da müsst ihr jetzt mit klarkommen.
Ja, das ist aber sehr schön. Da freue ich mich sehr drüber.
Es ist schon zum Beispiel schön, wenn wir gehen in so einen Laden rein und das ist so ein koreanisches oder chinesisches Besitzerpärchen, die in diesem Laden da verkaufen. Und dann kommt noch so ein Weißer mit durch die Tür und die Ladenbesitzer fangen sofort an, die Schwarzen zu verfolgen und nur auf Schritt und Tritt nicht aus den Augen zu lassen. Und die fängt sofort an, irgendwie immer ihm zuzurufen, egal was er so aus dem Regal hebt. Hurry up and buy! Und währenddessen klaut der Weiße den halben Laden leer. Und dem tragen sie dann am Ende noch irgendwas hinterher, was er fallen gelassen hat. Und der geht dann raus. Und die Schwarzen werden die ganze Zeit angemeckert. Okay. Es ist halt alles sehr, sehr übertrieben, sehr, sehr mit dem Holzhammer, aber irgendwie lustig.
Ich glaube nichts für mich.
Nein, nichts für dich, aber ich fand ihn lustig.
Du kannst ja mal die ersten 20 Minuten schauen.
Dann ersten 8 tun es wahrscheinlich.
Die ersten 2 Minuten werden sofort erstmal irgendwelche Leute erschossen und irgendwelche Mütter beklagen den Tod ihrer Söhne, bis sie dann feststellen, dass es gar nicht ihr Sohn ist. Und dann reagieren sie sehr cold-hearted.
Ah, ja.
Sie feststellen, das ist ja gar nicht meiner. Wieder auf dem Boden weg. Ja. Gut.
Ja.
Kommen wir zu was anderem, was hier in der Stadt spielt.
Du hast aufgeschrieben, dass du noch The Other Guys gesehen hast.
Ja, aber ich will ja nicht 2 Filme hintereinander so besprechen. Jetzt dürft ihr auch mal wieder was sagen.
Ach so.
Das hat alles Konzept und du machst es kaputt.
Reden wir doch mal über was, worüber ich nicht reden will.
Genau. Aber dann sagst du vielleicht was.
Ja.
Ist dann doch nicht an dich. Also jetzt ist endlich die Leiche mit dem Samurai-Schwert im Bauch, die sich auf Samurai-Art Ronin-mäßig totstechen durfte. Stimmt. In Frankfurt, Kaffee trinkend auf dem Eisernen Steg gesichtet worden und Claudia war bei den Dreharbeiten anwesend und jetzt möchte sie nicht über den Frankfurter Tatort reden. Wie geht es?
Also ich habe ihn mir angeschaut. Bekanntlich schaue ich ja sonst praktisch nie Tatort, deswegen bin ich vielleicht in diesem Genre auch nicht so drin. Und mein Gott, das war halt total... Ich weiß, diverse Zeitungen haben geschrieben, dass sie ihn ziemlich gut fanden. Nicht so gut wie den Kölner oder was immer danach kam, aber... Ich fand ihn einfach extrem wirr und an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich großartig sonst zu sagen soll. Ich fand das halt so, mein Gott, damit das dann irgendwie alles zusammenpasst, wer da mit wem und warum dann und zufällig war der auch noch der oder war überhaupt nicht oder vielleicht war ja auch sie und wer weiß, überhaupt am Schluss haben sie dann alle bei der Army getanzt. Ach, was weißt du nicht. Das interessiert doch auch kein Mensch. Wenn man sich das mal auf dem Blatt aufmalen würde, wer da was gemacht, würde einem auffallen, dass es ein Riesenquatsch ist. Was da. Und dann wurde halt das alles so, okay, es war alles schön dunkel und natürlich ist der Kommissar die ganze Zeit schön mies drauf und sowas und daran kann man sich schon erfreuen. Aber die Geschichte hat doch überhaupt keinen Sinn ergeben.
Also ja, da muss ich dir leider ein bisschen zustimmen. Also ich sehe es nicht ganz so dunkel, weil ich würde schon sagen, dass er unterhaltsam war, dadurch, dass Joachim Krohl halt Grumpy Cat nach wie vor hervorragend verkörpert. Die neue Partnerin fand ich ganz nett. Es ist irgendwie schade, dass jetzt nur noch einen Film mit dem Pärchen geben wird. Das ist ja die eine, die man irgendwie aus Zwei-Ohr-Küken kennt. Nee, Zwei-Ohr-Hasen. Kein Ohr-Küken. Wie denn jetzt? Kein Ohr-Hasen. Mann, hilf mir doch mal.
Ja.
Kein Ohr-Hasen.
Ich hab die nicht wiedererkannt, aber ja.
Ich hab die nicht mal gesehen.
Echt nicht? Ich glaube, keine Oasen nicht gesehen. Was ist mit dir los?
Ich weiß nicht.
Das
ist mir zu romantisch. Ist
nicht herzlichen Glückwunsch.
Die in kein Oasen, die Szene wie Jürgen Vogel die beiden am Anfang verarscht, da könnte ich mich wegrollen vor Lachen.
Ja, okay, aber schau ich mal die erste wenn Szene. Du Jürgen Vogel in dem Film mitspielen lässt, dann hast du schon eine gute Chance, dass es zumindest eine Szene gibt, die ganz lustig ist. Ja, aber jede, das sagt ja nichts über den Film.
Vielleicht sollte Jürgen Vogel mal Tatort-Kommissar werden.
Nein, und danach gehen sie in diese Bild-Zeitungsredaktion und Rick Cavanian legt den Auftritt seines Lebens hin.
Okay, lass uns nicht über
Also es sind immer die Nebendarsteller in Kein Oasen, aber die sind wirklich gut. Also ich
meine, okay. Wie viel muss ich schauen, bis ich die beiden Szenen gesehen habe?
15 Minuten.
Alles klar, schaffe ich. Redet mal weiter.
Okay, gut.
Ja. Ich gucke das jetzt.
Du das nicht.
Also gut, ja, meinetwegen. Die Frau.
Die Geschichte war tatsächlich wirr. Also ich fand es lustig, dass so kurz bevor der Kommissar abtritt, jetzt irgendwie beschlossen wird, dass wir nochmal seine Ex-Frau kennenlernen dürfen. Ich hätte nicht gedacht, dass das dann gleich sozusagen der Hauptplot wird. Am Anfang habe ich wirklich so gedacht, das ist so separat, wir lernen jetzt nochmal so seine Ex-Frau kennen, damit dann nochmal ein bisschen der Charakter nochmal zu Ende erzählt wird, aber
das war doch Jenny Sheely, oder?
Keine Ahnung.
Glaube ich.
Die also Frau von unserem Innenminister? Quasi. Nein, was?
Tochter.
Tochter, ah.
Die war früher mal hier in Frankfurt am Schauspiel. Nicht, dass ich ins Schauspiel gehen würde, aber ich kannte damals jemanden, der so eine Art Groupie von ihr war.
Aha.
Also ich weiß nicht, ob da was passiert ist, aber er hat es auf jeden Fall immer gehofft.
Verstehe.
Ja.
Jetzt wird's interessant.
Das macht mir ein bisschen Angst.
Es ist immer so, wenn du mit jemandem sitzt und erzählt dir, das ist die schönste Frau der Welt und sie ist so toll und hat so einen guten Charakter und du weißt, dass er wahrscheinlich noch nie mit ihr geredet hat. Es ist immer so, kann sie ja trotzdem die schönste Frau der Welt sein, aber über ihren Charakter ist schwierig zu beurteilen aus der Ferne. Naja, und wir waren nicht 16. Ja, okay, also.
Aber ja, die Geschichte, dass das dann am Ende der Typ da und so weiter und dann... Ja, aber der hatte so viele nette Momente trotzdem.
Aber also, die Geschichte war so ein Quatsch.
Ja, aber dass das Peak Dame eine lustige kleine Rolle spielt.
Ja.
Und das und der senile General, den fand ich super.
Ach Gott, der war doch furchtbar. Ich finde überhaupt, die ganzen Amerikaner waren total furchtbar, wie die alle ihren Text aufgesagt haben.
Ja, das gilt vielleicht für den sie vorher getroffen haben, aber der senile General, der über seine Klopapierrolle spricht, den fand ich schön.
Also ich finde das alles das ganz schön.
Windeln, was auch immer. Ja, weiß schon, was ich meine.
Naja, und jedenfalls
great
auch...
Great Soldier, great guy.
Also auch die Szene, die wir beim Drehen beobachtet haben, die Erklärung, die dann dazu noch irgendwie, diese Nicht-Erklärung, die da dazu dann noch irgendwie geliefert wurde, wie das zustande kam, so... Oh. Also, war ganz schön unsinnig. Ich fand ihn blöd.
Wir erfahren was über die Tischbenehmen von Pathologen.
Das war meiner Meinung nach die einzige wirklich gute Szene. In der Kantine oder sowas. Die war wirklich gut.
Die fand ich zu aufgesetzt.
Die fand ich total lustig.
Die beste, die wo ich am meisten gelacht habe, ist die, wo Grumpy Cat in seinem Büro steht und zu
tanzt,
Manfred Mann's Earthband tanzt und dann vom Pathologen erschreckt
wird. Cool. Ja, stimmt, aber in dem Fall, alle Szenen mit dem Pathologen waren meine Lieblingsszenen.
Ja. Davon kann man sterben, Sie sollten das wissen, Sie sind Arzt. Ich bin kein Arzt, ich bin Pathologe.
Ja, nee, also bei mir hat das nicht dazu geführt, dass ich mir in Zukunft alle Tatorte anschauen will.
Ich freue mich ja bei dem Frankfurter Tatort immer, wenn ich die Örtlichkeiten erkenne.
Ja, aber das
dafür ist für mich schon...
Nee, aber auch das hat er nicht so richtig... Also ich meine, beim vorherigen Tatort in Frankfurt, den ich ja auch gesehen habe, der ja quasi die ganze Zeit im Gefängnis spielt oder sowas, da hat man ja nichts gesehen. Mhm. Okay, jetzt hatte man wenigstens ein paar Shots, aber im Gegensatz zu anderen Tatorten macht es der Frankfurter Tatort ja auch gar nicht so, dass er Frankfurt so in Szene setzt. Also zum Beispiel beim Erfurter Tatort, den ich ja angeschaut habe zum Teil, weil wir da so Lokalpatrioten kennen, die zu irgendwelchen Public Viewings gehen und so, da ist es wirklich so, das ist ja wie ein Tourismus-Liebesbrief, dass dann irgendwie alle wichtigen Landmarks und du hast alles gesehen und so, das macht der Frankfurter Tatort ja nicht. Vielleicht, weil die das Gefühl haben, man muss Frankfurt nicht so bewerben oder so, aber weiß nicht, aber ich finde, man sieht eigentlich zu wenig von der Stadt, dass man so wirklich, weil häufig ist es doch irgendwie namenlose Tankstelle, namenloses Fabrikgebäude, irgendwas.
Bei ganz vielen Stellen.
Ja, aber diesmal war es mehr als sonst.
Ja, also schon.
Da ist über den Hauptbahnhof gelaufen.
Wenn du da hinten da, das muss doch, wenn das so die sich kennst, da muss das irgendwo da sein.
Ja.
Also da freue ich mich halt schon. Für mich
Ja, das ist aber natürlich keine Qualität der Sendung. Also ich meine,
für mich ist das subjektiv ausreichend. Ja, gut,
aber das ist aber schon Teil des Konzeptes natürlich. Sonst würden sie ja nicht so viele Standorte machen, wenn das nicht eine Triebfeder wäre, dass man denkt so, wow, da war ich doch schon. Aber
kenn ich. Über die Brücke bin ich ja schon gelaufen.
Ja.
Ja, gut, das ist beim Eisernen Steg nicht so schwer.
Nee, das war zu leicht.
Ja.
Hätten sie lieber hin die Flößerbrücken nehmen sollen.
Gut. Aber es war interessant zu sehen, dass natürlich die Szene, die wir beobachtet haben, und irgendwann sind wir dann auch gegangen, weil es uns zu lange gedauert hat und zu langweilig war, dass es dann eben wieder 20 Sekunden gedauert hat, die Szene oder so.
Ja.
Ja.
Erst hängt der Sack da, habt ihr den Sack hängen sehen?
Nee. Nein. Nee. Die haben ja ewig, als er am Boden lag und dann eben diese eine Dame den Reißverschluss aufmacht, um eben in den Leichensack reinzuschauen oder sowas. Das haben sie ja ewig erst mit einer Puppe gemacht, deswegen stand ja der Herr auch an der Seite mit dem Messer im Bauch. das ging ja ewig, da sind sie immer wieder mit der Kamera dann so runter und bis dann überhaupt mal die Leiche in den Sack gelegt wurde und bis dann geschweige denn irgendwann Kroll kam und sich daneben gestellt hat und so, das hat ja ewig gedauert, also... Schon enormer Aufwand für eine kleine Kamerafahrt und die allerdings finde ich auch ganz nett war. So kam dann so von oben auf die Leiche runter.
Ja.
Naja.
Das sind so Sachen, wenn man da nicht drüber nachdenkt, dann guckt sich das so in 10 Sekunden weg, ohne dass man überhaupt nur wahrnimmt, dass das vielleicht irgendwie schwierig gewesen
ist. Aber wenn du daneben standst und dich gelangweilt hast. Und ich meine, wir als so Passanten haben uns ja bestimmt noch weniger gelangweilt als die Leute, die da wirklich irgendwie gewartet haben darauf, dass sie, keine Ahnung, ihren Schuh ins Bild halten sollen oder sowas. Also. Naja.
Tja.
Tja, gut. Frankfurter Tatort.
Können Sie schon was sagen? Wie lange ist er tot? Gut.
So,
zum Thema Tod.
Den Kölner.
Besprechen wir wann anders. Einschneidende Erlebnisse.
Vielleicht soll ich mir den doch auch noch anschauen.
Wir dürfen da allerdings nichts verraten, weil.
Ich habe noch gar nichts.
Ihn noch nicht gesehen hat.
Ja, und ich bin auch noch nicht gespoilert worden.
Das ist wirklich erstaunlich. Weil ich hatte das Gefühl, dem konnte man überhaupt nicht entgehen am Montagmorgen, wenn man auch nur einmal in die Google News reingeschaut hat, ist es einem sofort entgegengesprungen. Deswegen, du musst dich irgendwie in einem Vakuum aufgehalten haben diese Woche oder so.
Ich war in Belgien.
Stefan war unter seinem Stein.
Ich war in Belgien.
Ach so. Ja. Dein Stein liegt allerdings in Belgien.
Ich habe dort fantastisch gegessen und leckere Keine Schokolade Fischvergiftung? Gegessen. Nein.
Ich sage, das letzte Mal, als ich in Belgien war, kam ich mit Fischvergiftung zurück.
Nee. Die können Pommes können die richtig gut.
Ach was?
Das erinnert mich an ein Streiflicht der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahre, das ist immer hier so erste Seite links oben, Streiflicht, Süddeutsche Zeitung aus dem Jahre, ich denke mal 92 oder so.
Ist ja kaum was her.
Da hat ein Redakteur darüber geschrieben, dass die Pommes in Belgien ja erfunden wurden, weil das Land so klein ist und wenn man sie so klein schneidet, besser stapeln kann, die Kartoffeln.
Ja,
ist das so drin?
Das hat sich bei dir eingebrannt, ja, okay. Ja. Naja.
Ja.
Ist schon ein bisschen her. Ist braucht man nicht wissen, aber.
Na gut.
Und Mechelen ist eine sehr schöne Stadt. Also der innere Kreis.
Äußere Hast du privat da oder beruflich?
Beruflich.
Aha, okay.
Das war toll, weil dann geht man abends immer recht gut essen und es bezahlt jemand anders. Das ist schon sehr praktisch.
Ja, das ist das Gute an beruflichen Expeditionen. Ja.
Also Tatort Köln andermal.
Tatort Köln andermal. Ich habe noch einen Film gesehen, und zwar The Other Guys. Mhm. Auf Deutsch, glaube ich, die etwas anderen Cops oder so. Bin ich jetzt gerade nicht sicher, wie der auf Deutsch heißt. Wir haben Will Ferrell und Mark Wahlberg als zwei Polizisten, die, wie soll man sagen, die sind halt eigentlich so, zumindest Will Ferrell ist ein Schreibtischhengst, der besten Art und Weise, der will eigentlich gar nicht raus, der hat eigentlich gar keine Lust auf Streifenpolizeiarbeit draußen. Mit Mark Wahlberg ist das etwas anders, der würde schon gern mal auch mal Action und mal raus und mal selber im Rampenlicht stehen. Und
hatten wir den schon in der Sneak?
Wir hatten den Trailer immer in der Sneak. Aber gesehen haben wir, glaube ich, nicht. Und wir hatten dann haben dann noch Samuel L. Jackson und Dwayne The Rock Johnson als die beiden Heldenpolizisten dieses Reviers, die halt jeglichen Ruhm für sich einsacken, weil sie immer die großen Fälle lösen und auch immer sehr, sehr übertrieben. Also sie fahren in so einem Mustang vor und schießen erstmal 20 Leute um und dann steigen sie aus und schießen noch 20 Leute um und verkloppen irgendwen und dann kriegen sie Medaillen umgehängt, weil sie irgendwen verhaftet haben, der irgendwie $1,000 gestohlen hat und hat dabei irgendwie $40,000 Sachschaden angerichtet beim Versuch, den zu verhaften und kriegen dann aber noch große Belobigungen. Das ist alles sehr überzeichnet. Und dann passiert was, was ich nicht verraten darf, was aber extrem überraschend kommt. Und ich habe super laut gelacht auf meinem Sofa, als das passiert ist. Und das führt dazu, dass Dwayne The Rock Johnson und Sam Jackson jetzt vorübergehend mal nicht der große Zampano sein können. Und dann ist halt die Frage, wer füllt diese Fußstapfen? Und das werden dann eben unsere beiden Kandidaten, die eigentlich nicht so richtig dafür geeignet sind, aber die sind dann plötzlich an einem großen Fall dran und müssen halt auch mal raus Straßenarbeit leisten. Haben sich auch wirklich einen großen Feind ausgesucht. Wer das ist, kann ich nicht sagen, aber zumindest spielt Steve Coogan auch noch eine Rolle. Die ist ein bisschen ambivalent. Der spielt da so einen Geschäftsmann. Und wir haben noch Michael Keaton, heißt er so? Ja, der Batman, Ex-Batman. Der spielt den wie sagt man, den Polizisten, den Vorgesetzten, zu dem man immer üblicherweise ins Büro zitiert wird, der dann rumschreit. Das kennen wir ja auch alle seit Lethal Weapon und tausend anderen Cop-Filmen. Das ist auch eine großartige Rolle, weil er noch einen zweiten, hat noch einen Nebenjob als Filialleiter in einem Bath, Bed and Beyond. Also in so einem Supermarkt, also in so einem Home Depot-artigen Laden, wo eben Bettzubehör verkauft wird. Und dann haben wir noch Eva Mendes, also er ist bis in die Nebenrollen ziemlich gut besetzt, so mit Leuten, die man kennt. Und ja, es ist halt so eine schwachsinnige Cop-Komödie, die aber durchaus wirklich tolle Momente hat, vor allen Dingen halt durch Will Ferrell. Also der trägt das auf jeden Fall auf seinen Schultern. Mark Wahlberg ist eigentlich nur so ein kleiner Kiefzwerg, der immer ausrastet, weil das alles nicht so läuft, wie er sich das denkt. Und Will Ferrell hat noch ein Geheimnis in seiner Figur drin, was dann nach und nach rauskommt, wo wir dann erfahren, was so ein bisschen aus seiner Vergangenheit und warum er so ist, wie er ist. Und das ist zumindest ein bisschen überraschend. Also ist ganz gut geskriptet so, finde ich. Und der ist nicht nur gut, der hat schon so seine Schwächen, aber ich musste sehr lachen. Dieser Mark Kermit Six Love Test, den hat er, den reißt er in den ersten 20 Minuten auf jeden Fall.
Nicht bei Mark Kermit.
Bei mir schon. Also ich hab 6-mal gelacht, mindestens.
Okay.
Allerdings gibt's auch Momente, wo du denkst, ah, jetzt zieht sich ein bisschen. Es sind dann mehr so die Sprüche, die einzelne Figuren so reißen. Ich kann jetzt kein Beispiel gerade sagen, aber es sind so einzelne Momente, die immer wieder so ein Highlight setzen, wo du denkst, jetzt bleib ich doch dran und jetzt mache ich eben, ob Ben's Match whatever ist, eben nicht aus. Das kriegt er schon hin und wieder hin und dann bleibt man dran. Und ich würde sagen, so 6,5 Punkte kann ich dem durchaus geben. Ist eine gute Komödie. Eine gute Cop-Komödie.
Oh Gott, ich sehe gerade, dass das der Regisseur ist, der auch den Anchorman, jetzt den zweiten Anchorman gemacht hat.
Da habe ich keinen von gesehen.
Mit Will Ferrell. Ich mag Will Ferrell auch, aber manchmal finde ich schon, dass er so eine Grenze überschreitet, von wo ich ihn dann eigentlich auch nicht mehr lustig finde. Also es gibt so, er ist natürlich total daneben immer und häufig finde ich das ziemlich lustig und manchmal ist dann auch so, dass ich denke so, naja, okay, jetzt eigentlich
nicht. Also hier ist er ja eigentlich eher stocksteif. Also er ist ja so wirklich, geht nicht aus, trinkt nicht, benimmt sich nicht daneben und schießt schon mal gar nicht, aber er lässt sich dann halt auch immer von seine Kollegen versuchen, ihn dann da reinzuquatschen, dass er im Büro seine Waffe abfeuern soll. Sei so ein Ritual, das würde sich ein Desk-Pop oder Office-Pop oder so nennen. Man müsste einfach mal in die Decke schießen. Das wäre doch mal cool, wenn er hätte das noch nie gemacht. Und dann irgendwelche anderen behaupten dann, sie hätten das auch. Wann hast du das letzte Mal so ein Ding gemacht? Meinte, ja, 92 und so. Und dann lässt er sich halt da reinquatschen und ballert in die Decke und rasten natürlich alle aus und kriegt dann erstmal seine Waffe weggenommen und durch eine Holzwaffe ersetzt. Dann hat er immer so eine Holzwaffe dabei. Und mit seinem Holz da nicht leer ist, damit er wenigstens noch ein bisschen bedrohlich aussieht. Oh Gott. So ein Schwachsinn
Holz,
passiert.
Holz,
ja, genau. So was passiert andauernd. Also, ja, ist ein bisschen.
Ja, man sieht. Vielleicht so irgendwann doch noch. Klingt nach was der Marc auch gerne anschauen kann. Ich finde ja, dass die Eisprinzen der vollkommen zu Unrecht unterbewertete Will Ferrell-Klassiker ist. Ich finde einfach, ich finde, dass der einfach super gut ist, die Eisbrille.
Oh ja, den haben wir doch auch mal
in der Sneak. Den haben wir auch in der Sneak, oder?
Weiß ich nicht.
Den, doch, den hatten wir, glaube ich, in der Sneak.
Ich google das mal.
Der kommt mir sehr bekannt
vor. Also, Blades of Glory heißt der im Original.
Die Eisprinzen. Prinzessinnen. Nein. Prinzessinnen?
Prinzen.
Prinzen. Die Eisprinzen. Ja, weil die doch dann zusammen Eis laufen.
Genau.
Das ist jetzt Live-Podcast-Googling.
Der gehört zu den, der gehört zu diesen DVDs, die, wenn Marc und ich uns überhaupt nicht einigen können, dann gibt's so eine Auswahl von DVDs, die wir im Prinzip immer anschauen können und die wir schon unzählige Mal gesehen haben, und da gehören die Eisprinzen dazu.
Tja, das ergibt hier gerade nichts, was der Stefan da zergoogelt.
Na gut.
Egal.
Ja. Hast du Punkte gegeben?
6,5 oder so. 6,5. Irgendwie okay. in dem Dreh.
Na gut.
Ja.
Aber den haben wir gesehen.
Die Liste, bitte, Herr Giesbert.
Ja.
Wir haben jetzt noch Fragen zu erörtern.
Oh ja, sollen wir jetzt, wir kommen wieder in die Sektion Hörerfragen. Wir haben eine Frage von unserem Hörer Q, wo er noch einiges an Beispielen geliefert hat. Die Beispiele könnt ihr euch dazu denken, da fällt euch sicher auch was zu ein. Aber hier erstmal die Frage. Die Frage ist, könnt ihr Künstler und ihre Werke moralisch voneinander trennen? Gibt es gewisse Grenzen, die überschritten werden dürfen, wodurch der Filmgenuss nicht eingeschränkt wird? Hinter den Geschichten stehen ja in erster Linie auch nur Menschen, von denen sich manche mehr oder manche weniger Fehltritte geleistet haben und manchmal weit mehr als das. Und andere sind wiederum vielleicht einfach nur unsympathisch. Also, ja, die Frage ist, könnt ihr Künstler und Werk moralisch voneinander trennen? Beziehungsweise sollte man das tun? Vielleicht auch.
Ja, das ist, ich finde das schwierig. Also zum einen natürlich, manchmal fällt es einem nicht so leicht, wenn man irgendwie weiß, der und der, der hast du vielleicht irgendwo in einem Interview gesehen oder hast irgendwas gelesen und du weißt, das ist irgendwie voll das Arschloch oder der vertritt irgendwelche Ansichten, wo du dachtest, das geht gar nicht, dann beeinflusst einen das unter Umständen, wenn man dann das nächste Werk von oder mit dieser Person sieht. Allerdings kann ich das nicht zu so einem generellen Konzept erklären, weil dazu müsste ich ja mich über jeden und alle ständig informieren, weil also da komme ich ja andauernd in irgendwelche Dilemmata, wenn ich irgendwie sehe, was ich jetzt habe ich einen Film gesehen, komme aus der Sneak, fand den total toll.
Muss ich mich erstmal informieren, ob ich den direkt,
ob ich den toll finden durfte. Genau, genau.
Ob ich den mag.
Darf ich den Film dann überhaupt mögen? Jetzt muss ich erstmal nachlesen, was für ein Widerling der Regisseur war oder die Hauptdarstellerin ist, eine Arschgeige. Insofern, darauf habe ich schon mal erstmal keine Lust, auf so ein Betrachtungskonzept. Allerdings ist es natürlich schon so, also diese Internetverehrung von Chuck Norris ist ja ganz groß, der ist ja der absolute Oberheld und dann siehst du halt, wie er so eklige Waffenpropaganda-Werbespots für die Republikaner macht zu Wahlkampfzeiten. Und dann kann man sich nicht ganz davon freimachen zu denken, hey, irgendwie mochte ich Chuck Norris bisher, jetzt kann ich ihn irgendwie nicht mehr so richtig gut finden. Und dann wächst wieder irgendwie Gras über die Sache, dann vergisst man das wieder und dann sieht man diesen Chuck Norris Verarschungswerbespot zu diesem Van Damme Spot, der da neulich lief, und dann denkt man wieder, Chuck Norris ist einfach der Größte. Also das ist irgendwie, ich tendiere dazu, das nicht so an mich ranzulassen, was einzelne Leute vielleicht für Arschlöcher sind.
Ja, wie Stefan, seht ihr das? Hast du da eine Position zu?
Ich finde es schwierig, weil es mir eben nicht immer gelingt, es komplett auszublenden. Also wenn ich etwas weiß und mich das irgendwie beschäftigt und ich mich darüber ärgere, dass er das in irgendeinem oder die Person das in irgendeinem Zusammenhang gemacht hat, irgendetwas, ob es jetzt moralisch verwerflich ist oder sonst irgendwie, ich das nicht gut finde, dann finde ich es schwierig, mich da immer distanzieren zu können. Aber manchmal sind es halt auch Sachen, dass es, oder manchmal geht es mir auch so, dass es andersrum ist, dass ich diese Person und den Film und das Werk zuerst kennengelernt habe und das dann gut finde. Und dann kommen vielleicht Sachen, wo man denkt so, aber das geht nicht, das darf nicht sein, also weil das moralisch oder strafrechtlich oder wie auch immer.
Weil der Typ ein Arsch ist eigentlich, genau.
Genau, in welchem Zusammenhang auch immer. Aber dann schaffe ich es nicht, dass das dann meinen positiven Eindruck von einem Film immer überlagert.
Ja, ist ja auch die Frage, ob es das muss.
Also eben, genau, das ist ja die eigene.
Ja. Also ich finde, dass bei manchen, ja.
Also mir geht es halt manchmal so, dass es mir es verdirbt und manchmal kann ich es gut trennen. Ja. So, das ist so.
Es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass du irgendjemanden, weil er sich überall irgendwie äußert und du immer denkst, boah, den mag ich, das ist irgendwie wirklich eine sympathische Person, und dann trägst du die positive Haltung in den Film rein und siehst mit sehr viel mehr Wohlwollen einen Film, der wirklich überhaupt nicht gut ist, und denkst dir so, okay, da habe ich jetzt vielleicht drauf projiziert, was ich an der Person schätze. Also ich würde auch dazu neigen, es eigentlich auseinanderzuhalten. Bei mir ist eher immer so, dass ich mich dann frage, finde ich das in dem Film wieder, was ich an dieser Person ablehne. Und deswegen ist ein Beispiel, das Q genannt hatte, war Quentin Tarantino, wobei ich jetzt eigentlich finde, man kann Quentin Tarantino wahrscheinlich nichts sehr viel mehr vorwerfen, als dass er, also ich finde, unsympathisch ist und so, und sich aufspielt und sich manchmal dumm äußert und so, aber das ist ja kein Verbrechen. Aber ich finde, ich kann diese Trennung bei Quentin Tarantino deswegen überhaupt nicht vornehmen, weil ich finde, dass in seinen Filmen ständig das manifestiert wird, was ich an ihm nicht mag. Dieses Rumgequassel und die Figuren auftreten und sowas, ja. Das ist genau das, was ich an Quentin Tarantino unsympathisch finde, zeigt sich auch in seinen Filmen. Deswegen habe ich da nicht das Gefühl, eine Trennung überhaupt vornehmen zu müssen, weil ich ja das am Film unsympathisch finde und nicht an der Person. Insofern ist das für mich ein...
Also ist quasi die Person ja wegen der Art, wie sie Filme macht.
Also ich kann das komplett trennen, aber finde den Film auf die gleiche Weise unsympathisch wie die Person. Und deswegen entsteht das Problem ja überhaupt nicht. Und das ist eben immer, also das ist, glaube ich, das, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich zum Beispiel über jemanden erfahre, dass er ein ganz krasser Rassist ist. Das geht mir auch bei Autoren natürlich genauso. Dann frage ich mich immer, sehe ich das in dem Werk? Finde ich das in dem Werk wieder? Wird das im Werk ausgedrückt oder sowas? Ja. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass das Werk das nicht tut, dann hätte ich jetzt kein Problem damit, das Werk trotzdem gut zu finden oder sowas. Auch wenn ich über die Person weiß, dass sie Ansichten vertritt, die ich ablehne und so.
Aber trotzdem kann es ja durchaus passieren, dass du vielleicht sagst, der Typ ist ein Rassist, ist ein Widerling, ich mag den nicht.
Ja.
Und deshalb vielleicht das Werk gar nicht erst konsumiert.
Genau, also was natürlich schon, ich finde, es kann keine Verpflichtung geben, so generell zu rezipieren. Aber natürlich kann das sein, dass bei einem bestimmten Künstler du das Gefühl hast, das, was er vertritt oder so, ist so verwerflich, dass du erstens gerne das Werk boykottieren willst, ist natürlich erlaubt, oder dass du zweitens auch es für wichtig hältst, öffentlich kundzutun, dass das eine Person ist, die nicht entsprechend kritisch gesehen wird und sowas. Und ich finde, daran ist nichts Falsches. In dem Moment bist du ja nicht in erster Linie jemand, der einen Film rezipiert, sondern bist du eben in gewisser Weise aktivistisch tätig, dass du sagst, es gibt hier eine öffentliche Persönlichkeit, die ich ablehne, und dazu kann man sich auch äußern.
Also ja, dann ist es auch egal, ob das ein filmschaffender, ein Autor oder ein Sportler oder ein Politiker ist.
Genau, und du kannst dann auch sagen, ich möchte die Person nicht unterstützen, ich finde das falsch, dass diese Person mit diesem Profil im öffentlichen Interesse so steht, und deswegen lehne ich auch das filmische Werk ab. Das finde ich vollkommen legitim. Also daran finde ich nichts falsch eigentlich. Deswegen.
Ja. Aber eins der Beispiele, was uns hier Q auch noch mitgegeben hat, war jetzt zum Beispiel Wesley Snipes. Mhm. Ist halt so, ja, okay, Steuerhinterziehung, meine Güte.
Also, ja, und vor allen Dingen,
Haftstrafe abgesessen, wenn er jetzt noch einen Film macht, weiß nicht, ist mir völlig gleich, hat's verbüßt, fertig, aus.
Ja.
Also,
die Gesellschaft hat quasi.
Finde ich Roman Polanski im Endeffekt, der jetzt nicht zur Rechenschaft gezogen wurde für sein Tun, oder ist ja auch noch nicht gerichtsverhandelt, oder ist das, weiß ich jetzt, kenne ich die Sache nicht genau genug.
Verhandelt,
aber
ist nicht da.
Ach so, ist das.
Es gab, und ich meine, gut, das ist natürlich alles jetzt schon ewig fair. Inzwischen ist ja auch das Opfer, hat ja schon lange gesagt, sie möchte das nicht mehr irgendwie geltend machen und so weiter, weil sie auch keine Lust mehr hat, ihr in den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, quasi das Opfer zu sein und so. Ja, aber da kann man ja nichts mehr machen, weil da gibt's ja juristische Urteile zu, und letztendlich das Einzige, was er noch machen könnte, ist sich stellen und ins Gefängnis gehen oder was auch immer.
Ja, gut, aber da kann man, also ich finde, da kann man ja noch darüber diskutieren, weil es auch wirklich schwerst verwerfliche Taten sind. Aber bei Wesley Snipes, okay, wie gesagt, er ist für sein Ding zur Rechenschaft gezogen worden, ist im Knast gewesen. Mir macht das jetzt, ich habe neulich über Demolition Man gesprochen oder sonst irgendwelche Snipes-Filme, mir macht das da nichts kaputt, ich mag den Kerl. Also ich kann auch jederzeit Blade gucken oder irgendwas und mir denken, ja, Snipes ist eine coole Socke.
Das Wenn man eben dann vor Gericht gehen muss und verurteilt wird und das nicht so wie
ist mir hier sowas wie Mel Gibson oder so
Bayern-Präsidenten machen,
ja. Und Mel Gibson wäre eben noch so ein Beispiel, wo du auch eben im Zweifelsfall im Film die Haltung eben abgebildet sehen kannst. Genauso wie auch bei Lars von Trier. Da geht's mir eben auch so, ich halte ihn für wirklich, das habe ich jetzt schon oft gesagt, für einen der talentiertesten Regisseure momentan überhaupt. Der kann Dinge, die meiner Meinung nach niemand anderes kann. Aber trotzdem habe ich extreme Schwierigkeiten damit, wie er mit Frauen in seinen Filmen umgeht und wie die dargestellt werden. Und das greift dann so nahtlos ineinander mit dem, was eben die Schauspielerin erzählen, wenn sie mit ihm gearbeitet haben und so. Und da ist eben so, okay, da gibt es eine gewisse Schlüssigkeit. Und da sehe ich aber in dem Fall tatsächlich so, dass trotzdem sein Talent mich so überzeugt, dass ich eben doch immer wieder mich auch einem neuen Film aussetze mit der Bereitschaft, eben auch den nicht nur durch diese Brille zu lesen. Und das war ja bei mir bei Melancholia auch so. Also Melancholia für das Jahr für mich vielleicht der beste Film oder einer der besten Filme. Und da war es einfach so, ich habe diesen Film gesehen, wissend all das Schlechte, was ich über Lars von Trier denke. Aber trotzdem hatte ich in dem Moment das Gefühl, aber das steckt in diesem Film nicht drin. In diesem Film ist diese frauenfeindliche, frauenverachtende Haltung, die ich ihm ansonsten vorwerfe, einfach nicht manifestiert.
Beispiel Mel Gibson. Klar, wenn ich jetzt einen seiner Filme sehe, die er selber gemacht hat, jetzt aus dem späteren Mel Gibson-Werk sozusagen, klar, da sieht man seine Haltung und
aber kommt nicht das in durch. Allen Filmen,
aber jetzt ist halt die Frage, wenn ich Lethal Weapon gucke, dann weiß ich nicht, ob
musst
das...
Musst du Lethal Weapon boykottieren?
Muss ich das boykottieren oder darf ich die alten Mad Max-Filme nicht mehr gucken, weil Mel Gibson heute ein Arschloch geworden ist?
Ja.
Dass er damals vielleicht noch nicht so war. Vielleicht war das, wenn man jetzt genau forschen würde, irgendwie schon zu erkennen, aber zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass er damals irgendwie schon so ein seltsamer Typ war. Finde ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich noch alte Mel Gibson-Filme gucken und auch genießen kann. Und ich stehe dann immer so ein bisschen fassungslos davor und frage mir, der nette Kerl aus diesem Film ist jetzt dieses Arschloch? Das kann doch gar nicht sein. Ja.
Also ich finde schon, das Werk steht erstmal für sich und darf auch für sich betrachtet werden. Und wenn die Geisteshaltung, die dahinter steht, nicht im Werk aufspürbar ist, dann muss man das Werk deswegen nicht verachten oder so. Aber es steht natürlich jedem frei, für bestimmte öffentliche Personen da eben eine stärkere Haltung einzunehmen. Also da sehe ich auch nichts Negatives dran. Selbst wenn jetzt jemand sagen würde, ich lehne Mel Gibson so ab, dass ich nie wieder einen Film mit ihm anschaue, würde ich sagen, okay, das ist halt... Ja. Ist ja vollkommen legitim.
Ja, dann ist wieder die Sache mit dem politischen Aktivisten. Also bist du halt...
Du fällst für dich eine Entscheidung, was du abends im Fernsehen guckst. Das ist so, geht mich sowieso nichts an.
Ja, und es ist eben auch so, natürlich gibt es eben auch bestimmte Themen, die dich besonders betreffen. Und dass du dann zum Beispiel bei einer Sache eben sagst, das stößt mir auf, weil ich eben weiß, zum Beispiel, wie schwierig es ist, Menschen mit diesem Problem haben oder so. Und dieses Problem wird eben besonders von einer bestimmten Person eben auf besonders unpassende Weise immer wieder angegangen oder was auch immer, dann ist natürlich vollkommen klar, dass du eine Person bist, die eher dafür prädestiniert ist zu sagen, diesen Schauspieler, diesen Regisseur, was lehne ich ab und ich möchte es auch immer wieder öffentlich kundtun, dass es nicht in Ordnung ist und so. Das finde ich auch, ist dann deine Aufgabe als eben in gewisser Weise vorgebildeter Rezipient, aber dass deswegen nicht alle sagen, ich schaue nie wieder, versteht sich eigentlich auch von selbst.
Ja.
Also deswegen, wir würden nicht sagen, es spielt keine Rolle, aber letztendlich das Werk wird doch für sich gesehen auch. Oder?
Ja.
Ja, und wenn eben das Werk das widerspiegelt, was wir nicht möchten, dann können wir es dem ja immer noch entziehen. Ja. Außer in der Sneak, obwohl da können wir auch gehen drüber.
Ja.
Was uns direkt zu unserer nächsten Frage bringt.
Ja.
Norman hat uns gefragt, ob wir gewisse... Hast du sie im Wortlaut?
Hier steht
oder ist sie auch das Wort?
Habt ihr gewisse Routinen, Ticks oder Eigenarten beim Kinobesuch?
Also ich wusste nicht, dass das auch der Originalwortlaut ist. Ich dachte, ich hätte sogar so hingetippt.
Ja. Nein, viel zu faul.
Alles cut and paste. Okay. Ja, haben wir Ticks, Routinen oder Eigenarten beim Kinobesuch? Eine fällt mir auf jeden Fall ein, die wir langsam aufweichen, zumindest der Stefan und ich gelegentlich. Früher war das so Sitte. Und da haben wir uns auch immer dran gehalten. Das ist jetzt, seitdem wir nun ins E-Kino gehen, fängt es an aufzuweichen. Warum auch immer.
Wo wir da viel früher sind, gell? In der Sneak war, also in der Kino 10 Sneak war es ja irgendwie halb zwei also oder wir so. Sollten
vielleicht mal sagen, was es eigentlich ist, nämlich bis zum Schluss sitzen zu bleiben.
Genau.
Bis zum Ende des Abspanns. Was immer schwerer wird, weil je nachdem, wo man sitzt, speziell wenn du am Rand Richtung Ausgang sitzt, die Leute springen ja alle auf. Innerhalb von kürzester Zeit und rennen raus. Das heißt, es trampelt dann die komplette Reihe über dich drüber, wenn du da am Rand sitzt. Gerade so Filme bei Marvel ist es die haben es ja ganz clever hingekriegt. Mhm. Das hat ja mittlerweile auch der letzte Idiot verstanden, dass er da bis zum Ende sitzen bleiben muss.
Das hat nicht jeder verstanden.
Nein. Okay, aber zumindest viele haben es verstanden. Und wenn man einen Platz schön in der Mitte der Reihe hat, ist ja auch einfach, weil dann gehen die Leute alle nach rechts und
links. Außer die stehen vor dir auf und bleiben stehen. So, ach, guck mal, der Abspann und hilf mir meine Jacke. Alter, setz dich hin oder geh weg.
Ja, das ist das Schlimmste. Leute, die in der Vorreihe aufstehen. Ja. Ja, vor allem, wenn dich dann irgendwie interessiert, dass du irgendwie denkst, ja, ich habe irgendeinen so Nebendarsteller, glaube ich, erkannt und will jetzt gerne wissen, ob es wirklich der war, von dem ich glaube, dass er es war. Mhm. Und willst dann wirklich diese eine Stelle im Abspann und du musst ja dann die ganze Zeit, dann schaust du so rechts rum, links rum, weil irgendwelche Leute vor dir stehen, das nervt. Also das ist eine dieser Eigenarten, die wir hatten.
Ja. Ich mache das auch immer nur.
Du machst?
Gnadenlos, ja.
Ja, ich mache es gelegentlich, aber leider nicht mehr immer, das muss ich zugeben.
Also auch in der Sneak sind wir immer die Letzten, also mit irgendwie ein paar anderen. Da sieht man auch immer dieselben Leute, das ist dann wirklich so. Weil in der UV-Sneak in Metropolis ist ja so, dass das ein Riesenraum ist und so und der ist proppevoll. Und dann wirklich so, die sitzen bleiben, sind immer dieselben Leute und viele von denen haben auch immer dieselben Karten. Dann siehst du so die verschiedenen Inseln und denkst so, ah ja, siehst du, das sind wieder wir.
Ja, ja. Ja, und früher im Kino 10 war es ja auch manchmal so, dass sie nach dem Film da nochmal Trailer gespielt haben.
Ah,
stimmt. Du erinnerst dich als Miami Vice Trailer? Viermal vorm Film und viermal nach dem Film.
Und einmal rückwärts.
Das war so gut.
Ja, das stimmt. Andere Sache, die wir immer machen, die machen wir tatsächlich auch immer noch.
Besonders wenn wir zu zweit sind, das ja, ist sehr sinnvoll.
Kartenlosen. Wir waren ja früher oft größere Gruppen, so teilweise 8, 9, 10 Leute.
Ja.
Und da dann immer, Ausnahmen sind dann so irgendwie, was weiß ich, frisch verliebte Pärchen, die gerne unbedingt zusammen.
Ja, aber die werden dann auch so ein bisschen so spöttisch betrachtet.
Ja, genau. Die kriegen dann so, ja, ihr beide am Rand.
Wir kriegen dann diese zwei Karten rechts am Rand.
Platz 1 und 2.
Genau, und dann, wenn wir dann so die restlichen 6, 7, 8 Karten noch haben, dass die dann einfach durchgemischt und falsch rum hingehalten und jeder zieht eine. Und dann ist halt Zufall, wer wo
war sitzt. Immer besonders schön, wenn wir mehr Karten hatten und ein paar zurückgegeben. Und dann wurde ja immer gewitzelt, dass wir welche zurückgeben und dann eine Einzelperson quasi einzeln sitzen lassen. Und so, dass dann quasi einer zugelost bekommt, dass er alleine sitzt oder so.
Ja. Das haben wir aber nie, glaube ich, gemacht.
Nein,
oder? Das wäre aber zu lustig, wenn wir das wirklich mal durchgezogen hätten.
Ja.
Haben wir nicht? Ich glaube, wir haben einmal, habe ich irgendwo einen Fehler gehabt und einer saß irgendwie so drei Plätze nebenan so. Würdet ihr tauschen, weil er ja blöd.
Also es war natürlich auch immer diese Ausloserei, hatte immer besondere Brisanz, wenn Horrorfilme kamen. Aber man wusste es ja vorher nicht, weil wir eigentlich alle Horrorfilmschisser sind. Nur der Björn kann irgendwie, ist dann so der Fels in der Brandung. Ja. Und so, und dann ist immer die Frage, wenn du einen Horrorfilm schaust, ist es dann nicht vielleicht besser, neben ihm zu sitzen? Er kann dir dann ein bisschen erzählen, was was du nicht gesehen hast und so, oder dich beruhigen.
Ja.
Oder musst du irgendeinem Nachbarn, der sich sowieso schon fürchtet, den Arm abreißen? Ja.
Genau.
Und das es gab auch immer den Running Gag, dass es eine Strafe war, außen und neben Björn zu sitzen.
Ach so.
Das ist der Running Gag, ja. Außen und neben Björn ist die.
Außen zu sitzen finde ich tatsächlich dann immer unangenehm in so einer großen Gruppe. So.
Oh.
Ja.
Ja. Da ist immer die Frage, wer da außen noch daneben sitzt.
Das stimmt. Da
können ja immer noch.
Naja, mein Gott.
Schöne Männer oder schöne Frauen, je nachdem, was man halt sucht,
sitzen.
Aber es ist doch eher selten. Meistens sind es irgendwelche Teenies.
Also auf jeden Fall, diese Loserei fand ich immer sehr schön. Das hat mir immer große Freude bereitet.
Ja,
es ist eben auch so, dass man dann mal neben ganz unterschiedlichen Leuten sitzt. Eben nicht immer neben derselben Person, wie man es sonst vielleicht gewohnheitsmäßig machen würde.
Ja. Ja, also wie gesagt, Stefan, ich losen auch immer noch, wenn wir zu zweit gehen. Es ist immer die Frage, ob du jetzt... Kann ja auf einer Seite so ein Dicker sitzen, der deine Armlehne komplett verbraucht. Und dann ist das halt ausgelost worden, wer damit jetzt klarkommen muss.
Ja.
Ja. Ich habe auch, als ich jetzt im Hobbit mit dem Olli war, haben wir auch die Karten gelost.
Ja,
Dann saß ich da halt am Gang und das war tatsächlich ein Nachteil, weil das hat mich in diesem Kino genervt. Die haben da ist der Gang ist ja gleichzeitig die Treppe, ja, und diese Treppe hat so Notbeleuchtung, so wie Leuchtsticks so in die Treppe.
Nervig, wenn man am Rand sitzt.
Dann hast du diese Brille auf, diese 3D-Brille, und die ist natürlich nicht komplett super entspiegelt, und dann spiegelt sich auf der Innenseite diese Treppenstufe von rechts hinter mir und macht da so einen orangen Strich, der dann auch so gebogen ist, weil dieses Brillenglas so ein bisschen gewölbt ist, und das macht dann diesen 3D-Eindruck kaputt, weil du immer unten rechts diesen orangen Strich hast. Das nervt total. Insofern war das Geloste, hat mir in dem Fall
Pech.
Das Pech zugelost.
Ja. Neulich bin ich ja mit meinem kleinen Bruder ins Kino gegangen und da hatten wir eben auch, also war auch Sneak, da hatten wir auch mehr Karten als wir überhaupt noch, haben ein paar zurückgegeben und dann, beziehungsweise ich glaube, er hat sie sogar, wie es ja manchmal auch ist, vor der Kasse an irgendwelche anderen verkauft, noch in der Reihe. Und dann gehen wir ins Kino rein und stellen fest, dass mein kleiner Bruder mit dem einen, dem er eine Karte verkauft, so ein Kuschel sitzt.
Sehr schön.
Und das waren so für so ein paar junge Herren, so Anfang 20, die haben dann geschaut.
Mein Bruder hat ihn sofort in den Arm genommen.
Ja, das hätte jetzt auch gesagt, so irgendwas wollen wir nicht.
Oh. Also sie haben dann eigentlich auch gelacht, sie waren ziemlich locker da. Aber es war natürlich super, das weißt du ja nicht unbedingt.
Nö,
deswegen gibst du irgendwelche Karten ab und dann teilst du dir so den Love Seat mit einem Fremden.
Ja, das ist schön. So, aber noch für Eigenarten, früher haben wir immer Sneakpacks gekauft.
Sneakpacks
gekauft, ja. Gute alte Zeit.
Das war aber irgendwann war der Inhalt einfach nur eine Scheiße. Ich wollte nicht jedes Mal immer die scheißen Gummibärchen.
Aber die wurden dann irgendwann noch abgeschafft, oder?
Ja. Ja, dann wurde sie wieder eingeführt und da haben wir aber nie wieder uns auf diesen Track.
Ich weiß nämlich, das letzte Mal, dass ich ein Sneakpack hatte, stand Hellas drauf. Also wahrscheinlich war das zu den guten alten Griechenland-Fußball-Höhenflugzeiten.
Ja.
Da hatte irgendjemand in Begeisterung Hellas drauf geschrieben und als ich dann mit diesem Sneakpack durch die Gegend bin, wurde ich von verschiedenen Leuten so angesprochen, so, ey, hast du das drauf geschrieben? Nein, ich habe einfach ein Sneakpack mit Hellas drauf gekauft.
Tja, was haben wir noch für Riten und Gebräuche?
Immer aufs Klo gehen vorher und dann habe ich immer trotzdem Angst, dass der Film zu lang ist. Aber ich gehe nie auf Toilette während des Films, wenn ich es eigentlich überhaupt irgendwie vermeiden kann.
Ja, wenn es vermeiden lässt, dann ja, aber manchmal muss es halt sein.
Ja.
Speziell, wenn man im Sneakpack irgendwie zwei Getränke rausholt.
Kann dann passieren. Du kannst aber die leere Flasche. Ach, egal.
Früher haben wir immer einen Contest daraus gemacht, wer den besten Parkplatz am weitesten vorne hatte.
Ja.
Das war eine Zeit lang.
Christoph hat sich sogar vorne Parker genannt, eine Zeit lang.
Genau. Das war dann jedes Mal, weil es gab so eine Reihe von Parkplätzen, die so an der Seite vom Gebäude, bevor
hinten
so der
eigentliche. Fünf Stück oder vier oder fünf.
Und wer da, es war eigentlich immer der Kampf, einen von denen zu erwischen. Und wenn du dann den zweiten davon hattest und ganz links neben dir stand ein Auto, wo du weißt, das ist keiner von uns, dann dachtest du, du hast gewonnen. Und dann kommst du raus und dann ist noch einer nach dir gekommen und das Auto war weggefahren, hat dich noch geschlagen und du warst schon siegsicher, dass du derjenige bist, der den besten Parkplatz hat. Dann kommst du um die Ecke und siehst, da steht das der Auto vom Stefan und dann denkst du...
Aber ich stell gerade fest, dass irgendwie die Kino 10 Sneak offensichtlich dazu angeregt hat, alle möglichen Rituale noch außenrum zu erfinden, da es ja eben in der Kino 10 Sneak auch so alle möglichen Rituale gab. Weil ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwann mal mit Leuten so ins Kino gegangen bin, obwohl ich jetzt ja auch sehr regelmäßig mit denselben Leuten in die OV-Sneak gehe. Aber da gibt's keine vergleichbaren Unsinnsrituale.
Ja, das stimmt, in der Kino 10 Sneak waren halt, wie du sagst, da waren halt ganz viele Rituale, kamen da schon mit, dass man eben so... Gewisse Trailer wurden mit immer denselben Rufen von allen kommen, also so dieser komische Kinopolis-Trailer, wo diese komischen Asteroiden um die herfliegen, die halt zufällig aussahen wie Katzenstreu. Und dann, wenn dieser Trailer kam, rief das ganze Kino Katzan. Einfach weil das so, das gehörte sich so. Oder diese International Pictures, die gibt's ja auch nicht mehr. Da haben halt alle Leute mal uip gemacht. Das war halt so halt super witzig einfach.
Die Kino 10 Leute haben ja dann, also die Kinobetreiber haben ja auch für die Kino 10 Sneak immer wieder den Katzan-Trailer reingeschnitten, den es ja schon seit Jahren nicht mehr gab.
Ja, stimmt.
Der wurde gab ja dann wieder neuen und so weiter.
Der sieht ja auch mittlerweile total altbacken aus, aber der läuft halt immer noch.
Aber der läuft aber nur im
Zehner, ja.
Im Zehner.
Ja.
Damit die Leute nochmal Katzen rufen können.
Und das macht ja auch kaum noch einer. Das weiß ja kaum noch jemand.
Ja.
Da sitzen dann irgendwie noch so sechs versprengte Handels, die noch Katzen rufen.
Rufen für sich und ihre Reihe Katzen.
Genau, und alle anderen gucken so, hey, was haben die denn jetzt für ein Problem?
Was ist zwar kein richtiges Ritual oder so, aber was mir total schwer fällt, wenn ich normal ins Kino gehe, dass ich dann nicht laut reden darf.
Ja.
Dass du in der Sneak, also weiß nicht, in den E-Kinos geht es so. Im Kino 10 war es ja normal.
Also so dieses Mitmachtheater, dass du auch kommentierst, was jemand auf der Leinwand tut und so. Dass du sagst so, ey, komm, jetzt hier, was geht?
Ja, also gute Kinobenehmen ist quasi ausgeschaltet im Kino 10.
Das stimmt. Ja. Und das fällt mir immer noch schwer, weil es irgendwie so gewohnt ist, Ach scheiße, das ist ja ein normaler Film, du kannst ja gar nicht laut reden.
Ja, man hat auch so, dass man an manchen Stellen immer noch so diese alten Kino-10-Rituale machen will, dass irgendwo jemand...
What's up?
Genau, eher so, dass irgendeiner dumm auf der Straße rumsteht und du willst
innerlich... Bus.
Das kommt schon so manchmal in mir hoch, dass ich denke, jetzt gehe entweder von der Straße oder werde überfahren.
Ja.
Oder unliebsame Figuren, die sich über Straßen bewegen und man denkt, wenn der jetzt überfahren werden würde, wäre das Problem weg.
Ja.
Wäre schon gut.
Bei Vollidiot gestern wurde einer vom ICE überfahren.
Das ist aber nicht nett.
Ja, also war nur so ein Traumsequenz.
Oh.
Cool. Bus, geil.
Großer Bus.
Cool. Ja.
Tja.
Aber gut. Sonst fällt mir nichts ein.
Aber das sind doch genügend so, Eigenarten, also, die wir da so haben, oder?
Ja, stimmt. Also ein ISO Kino 10 ja,
related. Wir haben uns auch früher immer eine Travelstunde vor Filmbeginn getroffen, haben noch irgendwie da rumgehangen und geplaudert und ach und hier und
Tja.
Stefan wollte gerade seine Diktierfunktion aktivieren und weiß nicht mal wieso.
Gut. Ich habe auf diese komische Taste hier unten gedrückt. Noch irgendwas, was immer regelmäßig...
Kauft ihr
euch immer was zu essen?
Habt ihr was Individuelles so? Ich kaufe mir überhaupt nichts eigentlich im Kino. Außer ich bin am Verdursten, dann kaufe ich vielleicht mal ein Wasser und bin entsetzt darüber, was das kostet im Kino. Aber
also früher habe ich tatsächlich oft so Nachos gekauft, aber jetzt im Hobbit habe ich eine riesen Portion Nachos gekauft und dann auch gegessen und direkt Bauchschmerzen gehabt nach der Hälfte des Films. Und dachte ich mir so, nee, irgendwie, das ist auch nicht mehr wie früher.
Also ich finde das manchmal ganz schön so. Wenn man da dann auch Nachos, Popcorn finde ich irgendwie.
Ich bin auch überhaupt kein Popcorn-Mensch. Ich mag kein Popcorn.
Irgendwie diese kleinen Spelze bohren sich in irgendwelche Schleimhäute und nerven den ganzen Film über. Ja. Weißt du, wenn die sich mal so in den Zahnzwischenraum rein und dann bleiben die
danke,
da die vier Wochen. Ist,
danke, danke.
Der mal zeigen.
Nein.
Nein.
Nein, nein.
Nee, aber sonst.
Ein gemeiner Ton.
Nee, also ich esse eigentlich im Kino. Ja, ich meine natürlich, wenn neben mir jemand sitzt, der absurde Mengen von Popcorn hat und die irgendwie verteilt, irgendwann wenn man mal angefangen hat zu essen, dann isst man halt irgendwie so mit. Aber
ja, ja, genau.
Aber dass ich jetzt am Anfang, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich quasi programmatisch entscheide, das tue ich nicht, weil es ist böse und sowas, sondern ich habe da einfach kein Bedürfnis.
Mir gelegentlich, dass man irgendwie ein Fläschchen Bier kauft oder so, aber.
Genau, manchmal ist es halt einfach schön, so da zu sitzen.
Dann das ist jetzt in der UV-Sneak, ist das jetzt so ein Ritual, was sich gerade herausbildet, dass sie alle flop, 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 flop zu Beginn des Films ihre Bierflasche im ganzen Kino öffnen.
Ja. Aber die kriegt man doch, also sind es so,
ja,
so Flensburger, so ja. Plopflaschen. Okay. Genau.
Das ist auch ein schönes Ritual.
Das habe ich irgendwie so vor einigen Wochen waren es noch so nur so ein paar und jetzt das letzte Mal, als ich war, war es schon richtig so flop, 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 flop. Das war eigentlich ganz lustig.
Das ist ein schönes Ritual, ja.
Das gefällt mir.
Aber am Beginn vom Hauptfilm erst.
Oder? Ja, in dem Moment, wo klar ist, jetzt geht der Film los, dann kommt das Flop.
Sau gut.
Das ist eigentlich auch ganz gut. Das ist wie so ein Gong im Theater. Genau. Im Kino.
So jetzt aufhören.
Hört mal auf zu googeln, jetzt geht der Film los. Ja. Ja,
das ist auch noch so ein Ritual, haben wir vergessen. Genau.
Ja.
In der Sneak, dass ich bei der IMDb, sobald klar ist, welcher Film das ist, nehme ich kurz mein Handy, suche raus, was für ein Film ist, schau, wie lang der ist und stelle einen Timer auf diese Uhrzeit. Ich muss dann immer so eine Minute oder so abziehen, weil ich die eine Minute brauche, um rauszukriegen, wie lang der Film ist.
Wie er heißt.
Und wie er heißt. Und dann für den Fall, dass er schlecht wird, hat man dann so eine Uhr, auf die man gucken kann. Und
was
so.
Echt schrecklich manchmal ist, wenn man ja. daneben Bock sitzt und dann sagt, nur zeig mal. Und dann zeigt er so und dann du hast das Gefühl, er läuft schon seit Stunden und er geht aber noch eine Stunde 15.
Das ist,
so,
ja, genau.
Das ist dann immer, dann wird man dann immer von allen Seiten so angestochen, so, ey, wie lange? Oder über zwei Leute drüber, so, pop, pop, wie lange noch?
Ja.
Ja, und das, wenn der Film gut ist, vergisst man den Timer völlig, dann
ja, genau.
Schaut man
ja.
da halt nicht mehr drauf. Dann aber
ist
man
auf dem Weg zum Auto und plötzlich klingelt es ding, 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 ding.
Naja, das stelle ich ja schon so genau, dass er das hinhaut, aber ja, dann ist es halt irgendwann.
Ja.
Ich hatte mal einen Job, den ich so schrecklich fand, dass ich das gemacht habe, dass ich einen Timer eingestellt habe.
Mhm. Das ist tragisch, ja.
Ja.
Das ist ja fies.
Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, ja. dass man sich einen neuen Job suchen muss.
Auf jeden Fall.
Ja, und was früher auch, dass wir nicht geguckt haben, was kommen könnte bei Sky 11 oder so.
Ja, das stimmt.
Das mache ich aber immer noch nicht. Also ja. mich hat das auch immer geärgert, wenn einer geguckt hatte und das dann so rumposaunt hat.
Ja, genau.
Ja, nee, ich mach das auch nicht.
Und das halt auf die Frage, was kommt denn heute, geantwortet wird, James und der Riesen für sich Teil 8. Das ist aber, ja. Egal.
So.
Sonst?
Ja.
Sonst sind wir eigentlich nicht von sinnlosen Ritualen.
Komischen Angewohnheiten. Eine halbe Stunde über die sinnlosen Rituale geredet und dann so.
Wir sind eigentlich, sonst sind wir ganz normal.
Genau.
Jo. Jetzt schreibt ihr alle in die Kommentare, was ihr für seltsame Rituale und Eigenarten habt.
Und was ihr auf der Toilette lest. Und wie ihr zu der Trennung von Künstler und Werk steht. Und wie ihr überhaupt. Also ihr habt zu tun diese Woche.
Genau. Unter 20 Kommentare bezeichne ich das als Flop. So.
Werden da meine mitgezählt?
Ja, also die Zahl, die da oben steht. Okay. Aber nicht, dass du jetzt besser 10 Stück
schreibst. Claudia schreibt schon, bevor der Artikel veröffentlicht wird, die ersten 15 Kommentare.
Das wäre immer ganz lustig, wenn die Kommentare schon mitveröffentlicht werden.
Mut zum Flop. Geht.
Also, du kannst schon Kommentare.
Werde ich mal ausprobieren.
Das habe ich auch schon mal gemacht, als irgendwie immer diese erste Sache war. Alle wollten erste Sache und dann einfach so, ja, und meinen dann auf eine Uhrzeit gestellt, dass der eben
direkt davor, oder?
Sneakpot ist online gegangen, eine Minute vorher.
Frechheit.
Zum Schummlern.
Ja.
Ah ja.
Ja.
Dieses erste, das ist so grausam. Jetzt haben wir das halt ausgefordert, dass das unter der Ösel einer
Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Na gut.
Wie lang war das?
Lang.
1:41.
Krass.
Das haben wir letztes Mal überreicht, dass ich 20 Minuten Musik reingeschnitten habe. Und den Martin.